Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
März, ein Donnerstag, 10 Uhr, das heißt letzter Donnerstag im Monat, das heißt Chaos Radio, wie ihr möglicherweise auch schon an dieser Musik erkannt habt, die am letzten Donnerstag im Monat hier an dieser Stelle läuft. Chaos Radio bedeutet, dass Leute vom Chaos Computer Club oder befreundete Sympathisanten manchmal auch hier ins Studio kommen und dann über ein Thema erzählen, was die Hackerwelt gerade so umtreibt. Zu Gast sind heute Nibbler und Maha vom Chaos Computer Club.
Hallo.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und es geht heute um ein Thema, das schwierig anzukündigen ist, ohne eine von folgenden Reaktionen hervorzurufen. Entweder so, oh nein, ist das schon durch. Oder aber, krass, die Schweine! Es geht nämlich heute hier um Fukushima. Um das Atomunglück in Japan. Allerdings dann auch wiederum nicht direkt um das Unglück. Denn da gibt es ja schon sehr viele Informationen drüber. Und genau das ist auch unser Stichwort. Wir wollen heute mal darüber reden, wie Informationen sich bei diesem Fall in unserer Gesellschaft verbreiten. Wie sie verfügbar sind. Und wie man da rankommt und was man machen kann, wenn man sozusagen unzufrieden damit ist, wie man informiert wurde oder wie man informiert wird. Das wollen wir heute klären und es geht so in zwei Richtungen am Anfang. Einerseits ist es ja so, man sitzt da zu Hause vorm Fernseher, wie der Nippler das gleich nochmal ganz genau erzählt.
Genau, unser Fernsehexperte.
Genau, und denkt sich dann so, man kann eigentlich nichts machen, man will aber gerne was machen und stellt dann noch ein eigenes Projekt auf die Beine. Nippler hat das gemacht, er hatte etwas auf die Beine gestellt, das sich Geiger Crowd nennt. Wenn wir heute mal genauer erklären, was das ist, was da möglicherweise auch Probleme sind, die damit verbunden sind, wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt, wie weit das ist, was man dafür noch braucht und solche Sachen. Maha ist hier, weil der eine oder andere kennt ihn und hat ihn vielleicht schon mal gehört, ist ja ein Neusprechexperte. Neusprech ist ein schönes Wort, das schon ein bisschen älter ist, obwohl es Neusprech heißt. Okay, genau. Und da geht es darum, wie man Dinge, die man sagen will oder die man nicht sagen will, so verklausuliert, dass sie wie was ganz Tolles klingen. Das können ja vor allem Politiker sehr gut, sagt man, habe ich gehört. Unter anderem werden wir heute vielleicht lernen, was ein Konjunktiv Irreales ist. Das ist eine sehr spannende Sache, die Frau Merkel auch angewendet hat angeblich. Aber darüber wird Maha uns aufklären. Was wir außerdem noch machen wollen, ist tatsächlich darüber reden, was wir darüber wissen. Also ihr seid heute auch aufgerufen anzurufen. Die Telefonnummer solltet ihr vielleicht kennen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Denn auch wenn wir die ganze Zeit und seit Wochen bombardiert werden mit Informationen aus allen möglichen Ecken und Enden, würden wir von euch gerne wissen, was wisst ihr eigentlich? Also was glaubt ihr, was da gerade abgeht? Weil so genau kann man es eigentlich gar nicht sagen, weil von uns ja keiner vor Ort war. Und dann, welche Informationsquellen habt ihr euch bedient? Also wenn ihr dazu beitragen wollt, 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder wenn ihr Fragen zu den Dingen habt, die wir heute hier besprechen, heißt es natürlich auch immer, dass ihr aufgerufen seid, hier anzurufen unter 0331 70 97 110. So, so viel dazu. Genau, fangen wir an mit vielleicht ganz kurz. Also wir machen jetzt einen Kurzdurchlauf und dann einen langen Durchlauf und fangen erstmal bei Nippler an. Nippler, Geiger Crowd. Was zur Hölle ist das?
Naja, wenn man so zu Hause, zum Beispiel vor dem Fernseher, ich besitze ja keinen Fernseher.
Okay, wir müssen nochmal erklären. Dieses Projekt, was Nippler da auf die Beine gestellt hat, hat ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt. Und da ist bei Heise ein Artikel geschrieben und in diesem Artikel war sehr schön bildhaft beschrieben, ja, wie der Nippler vor seinem Fernseher sitzt und diese unglaubliche Bilder sieht und sich dann denkt, hey, aber Nippler hat gar keinen Fernseher. Woher glaubte der Journalist, dass du einen Fernseher hast?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich von sich auf andere oder wie halt so eine Information einen erreicht. Ich habe das übers Internet erst mitbekommen. Ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wo. Also bei 9/11 weiß ich definitiv, da war es via IRC, wie das in Fukushima. Das kam eher so langsam. Jedenfalls saß ich dann halt da und habe irgendwie gesehen, das ist gerade nicht so schön, was da abgeht. Dachte mir noch, naja, gut. Die haben das bestimmt im Griff. Ein, zwei Tage später sah das dann halt immer noch so aus, als wäre das alles nicht so im Griff. Und da macht man sich halt die Gedanken, so was kannst du in deiner Situation gegen das tun, was da passiert. So, das tun bestimmt viele Leute und muss man halt überlegen, was man so persönlich an Möglichkeiten hat. Und da meine Möglichkeiten auch nur beschränkt sind, ich habe da so ein Netz und ein paar Server, die man zu irgendwas verwenden kann, überlegt, wo fehlt es eigentlich gerade, dann festgestellt, aktuelle Messwerte aus der Gegend ist zu bekommen schwierig, weil zum einen öffentliche Daten zensiert werden oder wie auch immer man das nennen mag, wenn da in den fraglichen Provinzen in Japan steht, under Survey und für alle anderen Messwerte verfügbar sind und irgendwie Seiten überlastet sind, also da kann man irgendwas tun, da dachte ich mir, naja, machst du halt mal, bringst du Leute zusammen, die in Japan sitzen und Messequipment haben, sei es jetzt an Unis oder sei es privat, das ist ja dann doch, wenn es über einen herkömmlichen Geigerzähler hinausgehen soll, doch ein bisschen aufwendiger, bringt man die Leute zusammen mit den Leuten, die Informationen haben wollen und hält das in einer Art und Weise verfügbar, wie man es von so Informationen eigentlich haben möchte.
Also, dass jeder hingehen kann und gucken kann, dort und dort ist es gerade so und so radioaktiv.
Genau, also dass man quasi sowas hat wie in Deutschland, die das UDL-Messnetz, was natürlich eher Hightech ist, mit einer schicken Karte, wo man eben ja ein relativ aktuelles Bild des Messnetzes, was das BFS, also das Institut für Strahlungsmessungen, veröffentlicht. Und
Strahlenschutz,
glaube ich. Strahlenschutz, genau, ja.
Und das Projekt ist jetzt immer noch nicht ganz fertig, wenn man auf die Webseite guckt. Warum das so ist, klären wir gleich noch. Kommen jetzt schon mal einen kurzen Einblick dazu, warum Mara heute hier ist. Das hat ja, also sozusagen, wenn man dich öffentlich beobachtet bei Twitter und auf deinem Blog, angefangen damit, dass du einen Rant geschrieben hast, also einen Ausbruch, könnte man sagen, auf deinem Blog über das Statement, das Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, abgegeben hat, relativ zu Anfang der ganzen Geschichte. Welche Laus ist dir da über die Leber gelaufen?
Naja, ich habe das Interview halt gehört und es ging gleich schon los mit dem ersten Satz, wo sie dann sagte, guten Abend, meine Damen und Herren, ich verfolge mit unverändert großem Entsetzen die Ereignisse in Japan. Da habe ich mir gleich schon gedacht, Moment mal, unverändert großes Entsetzen, das ist schon seltsam formuliert. Und dann ja, ging es halt weiter in diesem Stil mit auffälligen Formulierungen und das Ganze gipfelte dann eben am Ende in der Fragerunde, wo sie dann gefragt wurde, ja, müssen denn jetzt die Atomkraftwerke, also deren Zeit schon abgelaufen ist, vom Netz? Und dann sagt sie, das wäre die Konsequenz, denn sonst wäre es kein Moratorium. Und damit gebraucht sie den von dir vorhin schon erwähnten Konjunktiv Irrealis. Dieser Konjunktiv drückt nämlich genau das aus, was nicht ist oder nicht sein wird. Und damit verrät sie natürlich, dass sie irgendwie nicht so sehr daran denkt jetzt oder dass sie lieber die Dinge nicht vom Netz nimmt. Beziehungsweise sie erklärt es dann ja noch weiter, dass sie zunächst mal mit den Kernkraftbetreibern sprechen will. Naja, gut, also.
Und das war dann quasi nur der Anfang, weil seitdem hat die Politik ja sich bemüßigt gefühlt, viele Dinge zu sagen zur Atomkraft. So eine große Änderung ist bei mir zumindest gefühlt jetzt noch nicht eingetreten hier in Deutschland. Was da alles abgegangen ist und was man daraus entnehmen kann und vielleicht auch nicht.
Es kommen halt immer wieder dieselben Floskeln. Es kommt immer wieder der Spruch mit der Tagesordnung. Wir dürfen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, was aber auch ja eigentlich erstmal nichts groß aussagt oder vielleicht offenlegt, dass es irgendwie eine Tagesordnung gibt, doch mit Atomkraft weiterzumachen. Und da muss man jetzt einen Moment innehalten, wie die Kanzlerin ja auch in dieser Rede sagte.
Es geht also aber im Großen heute um Informationen. Es geht einerseits um Informationen, die fehlen und Informationen, die so verschleiert sind, dass man sie kaum wahrnehmen kann. Und wir überprüfen dann heute mal die beiden Ansätze, also selber was bauen, um die fehlenden Informationen zu beschaffen und mögliche Lösungsansätze, um die Verschleierung der Informationen zu durchbrechen und zu erkennen, was möglicherweise dahinter liegt. Ihr seid, wie gesagt, auch aufgerufen, anzurufen unter 0331 70 97 110. Maha, bei dir noch die Frage, kannst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal davon gehört hast? Von Fukushima? Von
Fukushima. Bei Twitter. Also ganz sicher bei Twitter.
Ganz sicher bei Twitter? Ja,
also ganz genau, doch. Ich hatte nämlich im Erdbeben, hatte ich so ein bisschen geguckt und dann tauchte plötzlich das Wort Fukushima auf und auch direkt auch schon mit dem Hashtag. Und dann habe ich natürlich sofort geguckt, was ist das denn? Und gleich gesehen, Atomkraftwerk, Strahlung.
Helga hat vor dem Unglück überhaupt gar nichts von diesen neuen Medien wie Twitter und Co. gehalten. Das hat sich aber anscheinend jetzt gerade geändert. Hallo und guten Abend, Helga.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Erzähl doch mal.
Ja, also bei mir ist es so gewesen, ich habe das aus dem Radio erfahren und ich war seit Anfang an eigentlich immer irgendwie so relativ interessiert, aber doch mit Abstand habe ich mir diese ganze Technik beäugt und gedacht, naja, das kann ja alles nur böse sein und war eigentlich ein Verfechter davon, Netzwerken und so weiter, nee, ist nicht mein Ding. Und muss aber sagen, ich habe mich jetzt dementsprechend jetzt erstmals auch angemeldet, Twitter-Account und so weiter, erstmal geguckt, ja, wie geht es und was gebe ich hier von mir preis und war aber ganz schnell positiv überrascht über diese Informationsflut, die eben über diesen Kanal plötzlich reingetroffen ist. Also gerade in den ersten Tagen oder in der ersten Woche aus unterschiedlichsten Quellen, was man im Radio dann oder im Fernsehen erst ein, zwei Stunden oder viel später erst dann erfahren hatte. Und das hat mich also erstmal positiv überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Quasi geflasht vom neuen Medium. Findest du das denn als etwas, was unbedingt zuverlässig ist oder bist du dann da auch vorsichtig?
Ich bin generell ein bisschen vorsichtig, was diese Netzwerke betrifft. Und auch selbst bei dem, was ich dann selbst mal so ein bisschen retweetet habe und so weiter, war ich dann immer überlegen, oh Gott, kann das jetzt einer gegen mich verwenden oder sonst wie? Aber eigentlich ist es Bullshit. Eigentlich ist es viel spannender zu gucken, wer hat wo irgendeine Quelle entdeckt und ist das jetzt für mich interessant und verbringe ich jetzt hier sinnlose Stunden damit, irgendwelchen Links hinterher zu rennen oder kann mir das etwas geben oder eben nicht.
Das heißt, du verfolgst es sozusagen, du nutzt die neuen Nachrichtenquellen, aber den eigenen Kopf einschalten, nach wie vor eine gute Idee.
Sollte schon so sein, dass man den eigenen Kopf damit einschaltet.
Finde ich ja auch immer, aber es sehen ja nicht alle Leute so. Wie hast du denn wahrgenommen, was die Politiker hier in Deutschland jetzt die ganze Zeit treiben? Haben die für dich eine klare und deutliche Sprache?
Nee, also das ist ein völlig falsches Spiel. Und was man von dort mitbekommt, also ich denke, da wird erst in den nächsten Jahren irgendwann die wirkliche Wahrheit rüberkommen, was dort abgeht. Ich denke, das können wir uns alle nicht vorstellen, was da passiert. Also selbst die in Anführungszeichen verlässlichen Quellen, also auch wenn man jetzt hier sieht, Greenpeace ist vor Ort, macht eigene Messungen und so weiter. Ich denke, da wird es Wochen, Monate oder Jahre dauern, bis die Wahrheit rauskommt.
Du meinst jetzt in Fukushima?
Ja, genau. Also auch das, was die Politiker sagen, ist ja das Gleiche. Also ich meine, die haben die gleichen Quellen und wissen genauso nur die halbe Wahrheit und werden von dieser Hälfte nur nochmal einen Bruchteil davon rauslassen. Und also das ist für mich alles so ein Wischiwaschi.
Aber wie empfindest du das, was hier in Deutschland über die Atomkraft hier gesagt wird?
Ja, das war natürlich jetzt erstmal hier für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, war das erstmal hier Wahlkampfpropaganda schlechthin und dieses in Anführungszeichen Moratorium, was ein seltsam blöder Begriff ist, das wollen wir ja alle mal jetzt erstmal noch abwarten, weil dann kann sich ja noch alles ändern oder auch nicht, aber das ist irgendwie Bullshit. Ich meine, da geht es um Kohle. Da geht es einfach nur um Kohle für die Atomlobby und die Kohle muss fließen und die Wirtschaft bestimmt uns. Punkt.
Kannst du Maha vielleicht noch kurz erklären, Moratorium, was genau das eigentlich ist? Also weil man hat es so im Gefühl irgendwie, was damit gemeint ist, aber was genau meinen die Politiker, wenn sie sagen, wir machen jetzt ein Moratorium?
Habe ich auch nicht gewusst. Habe ich auch erstmal irgendwie so der erste Begriff, was sind das jetzt? Erstmal hier googeln müssen und was das heißt. Und
ja, wir haben ja Maha hier im Studio, vielleicht könnten wir Ihnen das mal kurz...
Ja, es heißt eigentlich bleiben, also es wird irgendwas angehalten, was dann bleibt. Also es ist halt man benutzt das normalerweise im juristischen Bereich, wenn irgendwelche Gesetze erstmal ausgesetzt werden sollen, bevor sie dann wieder angewandt werden.
Das heißt aber, in dem Wort steckt schon drin, wir machen auf jeden Fall auch wieder weiter.
Ja, klar.
Ja.
Okay.
Also es ist auch mein Gefühl bei der ganzen Geschichte.
Das heißt, du meinst auch sozusagen irgendwie, okay, jetzt irgendwie vielleicht noch ein, zwei Landtagswahlen und dann machen wir mal wieder fröhlich weiter mit der Atomkraft.
Ja, das wird jetzt alles wieder irgendwie breit gebügelt und spielt dann irgendwie in ein, zwei Monaten keine Rolle mehr, um was es da eigentlich wirklich geht. Da gibt es dann neue Themen und da redet dann keiner drüber.
Eine letzte Frage noch an dich, weil du neu bei Twitter bist, weil du es erzählt hast. Es gibt immer Leute, die mich fragen, Twitter, ich verstehe das nicht. Ich sage immer, du kannst es nicht verstehen, du musst es selber ausprobieren.
Ja.
Kannst du Neuling eine Empfehlung geben, wie man Twitter anfängt?
Ja, ich habe mich einfach ganz dezent mal angemeldet und dann gab es irgendwie drei, vier, eben jetzt hier auch zu dem Thema Japan, drei, vier Quellen, wo ich gedacht habe, okay, guckst du mal, was diese Quelle oder eine andere hergibt. Und ruckzuck bekommt man da eigentlich irgendwelche nächsten Quellen und kann sich da anschließen und hier drauf drücken und follow dem, follow dies, follow das. Und
Wie viele Leuten folgst du mittlerweile?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es sind irgendwie 20 oder 30 inzwischen. Und lustigerweise gibt es auch welche, die mir folgen. Wo ich mir immer denke, ja, ich habe doch eigentlich gar nichts zu sagen. Es gibt irgendwie 5, 6 Nachrichten, die ich dann retweet, weil ich einfach denke, so, das hat mich jetzt irgendwie wirklich interessiert. Und wer immer das auch liest, der kann es auch jetzt hier mal aus meiner Seite sehen oder als Bestätigung, dass ich das jetzt gut finde. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie gut ist, dass man mir jetzt da folgt. Also ich weiß nicht. Also,
das kann man ja aber sehr skeptisch. Kann man ja bei Twitter selber ausprobieren, Helga. Auf jeden Fall sehr erfrischende Ehrlichkeit. Ich wünsche, unsere Politiker wären auch so. Vielen Dank dir und viel Spaß noch.
Ja, schönen Abend noch.
Tschüss.
Ciao.
So, wenn ihr noch etwas dazu sagen wollt, zu Informationen zur Lage in Fukushima und zur Atomkraft hier in Deutschland und überhaupt, 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen bei den Politikern bleiben. Wieso kann sich dieses Neusprech, von dem man so schnell erzählt, wieso hält sich das eigentlich? Weil im Prinzip, immer wenn man so eine Sendung macht oder wenn man mit Leuten spricht, eigentlich glaubt doch keiner mehr, was die sagen. Wieso funktioniert Neusprech aber so gut?
Naja, also ich meine, die Politiker sind ja schon irgendwie darauf trainiert, ihre Botschaft rüberzubringen und eben auch irgendwie möglicherweise was zu verkaufen. Also verkaufen natürlich im bildlichen Sinne, also ihre Politik den Leuten schmackhaft zu machen. Und da haben sie sich natürlich schon dran gewöhnt und das geht auch größtenteils wahrscheinlich instinktiv, dass man die eigenen Dinge immer auch schön redet und eben dann schöne Worte gebraucht für das, was man rüberbringen will. Also jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang, wo es ja auch relativ schwer ist, über eben dieses die Gefahren zu sprechen, dann wird eben leicht mal gesagt, ja, wir nennen das jetzt mal Stresstest. Ne? Da kann sich keiner was gut drunter vorstellen, aber wir haben einen griffigen Begriff und dann wird sagen alle Stresstest. Ja, ja.
Stresstest hat auch bei den Banken auch schon ganz prima funktioniert, oder? Die haben doch auch einen Stresstest irgendwie.
Da hat man es wahrscheinlich her, weil man gerade das noch von den Banken kannte. Also man hat es wahrscheinlich nicht, ich meine, gibt ja auch den Begriff Stresstest wohl auch in der Informatik und so, aber ich denke, die Politiker haben es von den Banken. Das hat gerade gut geklappt.
Das machen wir einfach nochmal.
Mal hier einen Stresstest. Ne?
Super.
Aber eigentlich geht es ja
ich versuche mir das dann bildlich vorzustellen, wie so ein Stresstest in so einem AKW irgendwie so.
Ja, da gibt es schon ein Beispiel. Das AKW hieß Tschernobyl. Da haben sie damals einen Stresstest. Ja, sie hatten es abgeschaltet und sie wollten irgendwelche Tests machen mit Kurzschluss von Strom. Ich weiß nicht mehr genau, steht in der Wikipedia. Und das ging halt gehörig schief. Aber das war sozusagen eine Art Stresstest. Aber hier geht es ja gar nicht darum, dass man da irgendwie rumspielt an den AKWs, sondern sie machen ja vor allen Dingen ein Aktenstudium und gucken in den Unterlagen, was können wir da rausholen zur Sicherheit unter besonderen Situationen. Die prüfen ja jetzt nicht, was passiert, wenn man da jetzt was draufschmeißt auf das AKW, wenn man da mal jetzt vielleicht ein kleineres Flugzeug drauf landen lässt oder so. Das macht man ja nicht. Also es ist ja dann kein Stresstest, sondern man guckt, was geben die Unterlagen her. Und deshalb ist das eben auch eigentlich wirklich das falsche Wort an der Stelle.
Aber die sagen, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, was ich mich eigentlich frage, ist, was du sagst, das trifft immer so schön Nerven, du erklärst das halt sehr schön, aber im Prinzip ist das auch relativ weit verbreitet. Also man könnte sogar sagen, irgendwie Atomkraft dafür oder dagegen. Es gibt ja eigentlich, also in meiner Wahrnehmung zumindest so, die Mehrheit der Leute sagt, was Politiker sagen, ist eigentlich sowieso Quatsch. Also eigentlich glaubt keiner einem Politiker so, also grundsätzlich Meinung aus. Wieso aber dürfen die dann trotzdem sozusagen regieren und dieses Neusprech weiter anmelden? Das heißt, warum, oder andersrum gefragt, warum gibt es dann nicht mal jemand, der anfängt, die Wahrheit zu sagen und damit dann viel weiterkommt als die Leute, die ganze Zeit faseln?
Naja, doch, das versuchen ja die Leute immer wieder mal. Also Obama hat ja ein bisschen darauf gesetzt, nur hinterher war es dann wieder anders. Also ich glaube schon, dass man als Politiker Erfolg haben kann, wenn man halt sich so ein bisschen zurückhält beim Schönreden. Und das ist sicherlich vorteilhaft. Aber wie gesagt, es ist dann meistens so, wenn die Leute es dann geschafft haben, dann setzen sie die alten Rezepte um. Das ist halt das Problem.
Ihr habt ja in dem Neusprechblog, wo du schreibst, mit noch jemand anders, glaube ich.
Ja, mit Kai Biermann,
Neusprech.org. Habt ihr ja diverse Begriffe, die jetzt auch immer wieder fallen, in der letzten Zeit auch gehabt. Einer davon ist schneller Brüter.
Genau.
Was ist daran auszusetzen? Warum ist das Neusprech? Ein schneller Brüter hört sich doch super an.
Ja, das ist ja gerade, das hört sich super an und es sagt eigentlich wenig darüber aus, was es ist. Also, dass es eigentlich eine Technik ist, die hochgradig problematisch ist, weil man eben neuen Brennstoff produziert mit altem Brennstoff. Das ist eben das sogenannte Brüten, das ist natürlich eine Metapher. Ja, Brüten, da denkt man immer so an die Henne, die da eben auf ihren Eiern sitzt.
Ja, die Hasen.
Gar nicht so. Ja, die Hasen, so was dann zumindest, helfen die da ja aus. Ja, und hier ist es ja gar nicht so. Hier wird eben neuer Brennstoff gewonnen. Also Brennstoff ist natürlich auch schon wieder, da sieht man kann fast gar nicht über das Thema reden. Das ist derart verseucht von schönen Wörtern. Also es wird Plutonium erzeugt und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich. Und schnell, ist auch nur, soll auch nur schön klingen, denn der schnelle Brüter ist gar nicht schnell, sondern das Adjektiv schnell bezieht sich nicht auf den Brüter und auch nicht auf den Brutprozess, sondern bezieht sich auf die Neutronen, die Elektronen, die halt dort nicht ausgebremst werden. Normalerweise muss man die Elektronen ausbremsen, damit es dann eben auch zur Kernspaltung kommt. Und das will man da ja nicht so stark haben. Man möchte ja vielmehr eben Anreicherung mit Elektronen haben, um halt hier da den neuen Brennstoff zu gewinnen. Und deshalb werden die nicht ausgebremst. Und weil es eben schnelle Elektronen sind, ist es eben... Hoffentlich bin ich ja Geisteswissenschaftler, ich werde jetzt die ganze Zeit und es sind vielleicht doch Neutronen, aber wie auch immer,
warte,
nicht gebremst.
Dafür, für solche Fälle, ja, falls sowas passiert, haben wir hier eine ganz einfache Technik eingerichtet, die wir hier im Radio also wirklich lange perfektioniert haben.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Aber wie müsste denn der schnelle Brüter dann eigentlich heißen, ein genauso langsamer wie alle anderen Radioaktivitätsbrennstoffbeschaffer?
Naja, es gibt ja schon auch noch andere Ausdrücke. Es gibt ja, also Brutreaktor wird ja gesagt, obwohl da auch die Metapher mit dem Brüten noch drin ist. Mhm. Und ja, man kann natürlich auch irgendwie sagen, dass da eben, was da für Stoffe verwendet werden. Ne? Also dass zum Beispiel eben Brennstoffe hergestellt werden, so ein bisschen Plutonium verwendet und so. Und dann hört sich das natürlich schon ganz viel gefährlicher an.
Eine Plutonium-Anreicherungsanlage möchte wahrscheinlich keiner in seiner Nachbarschaft haben. Genau. Aber verstehe. Jetzt verstehe ich das Konzept.
Ja.
Sehr schön. Na gut, soweit erstmal. Wir haben jetzt schon einen schnellen Bruder gehabt. Wir haben schon ein bisschen über die Verfaselung von eigentlich ernsthaften Nachrichten in der Politik gesprochen. Wir haben kurz angerissen, was Geiger-Crowd ist und werden das gleich mal genauer an den Mann bringen. Vorher hören wir einen kleinen Track. Ich rufe ja vor der Sendung immer auf, ihr könnt Creative Commons Musik euch hier wünschen, wenn ihr wollt, und spielt die dann immer nicht, weil wir immer so viel reden. Ich habe jetzt heute dieses eine Lied, möget ihr mir dann verzeihen, von Binärpilot, Tierlight heißt es. Und das spielen wir jetzt. Creative Commons Musik könnt ihr euch runterladen. Danach gibt es Fritz Info, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Und danach klären wir ganz ausführlich, was Geiger Crowd eigentlich ist, wie es funktioniert. Und werden uns mal mit dem schönen Wort Restrisiko beschäftigen.
zwei Sprechstunden.
Heute am letzten Donnerstag im Monat wie immer das Chaos-Radio und es geht heute um Informationsbeschaffung und Analyse im Zeitalter von Atomunglücken. Man könnte auch sagen, verstrahlte Informationen. Verstrahlter Informationsverkehr, so heißt es ganz richtig. Zu Gast sind heute Nibbler und Maha vom Chaos Computer Club. Hallo und guten Abend nochmal. Nibbler ist da, weil er ein Projekt auf die Beine gestellt hat, wo Leute, ach, erklär doch einfach selber.
Ja, aber kurz. Saß halt abends alleine zu Hause.
Zusammen mit sich selbst.
Vor nicht dem Fernsehen, sondern in dem Fall dann Twitter. So Gedanken, die man sich halt irgendwie vor dem Einschlafen macht, so was kann man so irgendwie aus dem, was man den Tag über so gehört und gesehen hat, angefangen hat das ja, dass diese Situation in Fukushima immer brenzliger wurde. Am Anfang war ich auch noch so der Meinung, naja gut, so AKWs, das ist doch eigentlich halbwegs beherrschte Technik. Bis man sich dann da doch mal ein bisschen besser informiert, als man das bisher getan hat, was ein spannendes Phänomen bei Twitter ist. So irgendwie eine Woche sind alle Leute Experten für Doktortitel und die Woche drauf sind es Atomkraftexperten. Ja, und dann habe ich mir halt überlegt, was kann man so gegen tun aus seiner individuellen Situation, weil ich jetzt doch eher weniger der Mensch bin, der jetzt mal blind dem Roten Kreuz oder wem auch immer Geld überweist und hofft, dass er dann damit seinen Teil in der Gesellschaft getan hat. Überlegt, was kann man da tun? Wo gibt es ein Problem, was man selbst angehen kann? Und auch im Hinterkopf noch eine Veranstaltung hier in Berlin gehabt, wo mal so ein Hackwochenende stattgefunden hat, wo man sich irgendwelcher humanitären Probleme angenommen hat. Das war Random Hacks of Kindness.
Wie heißt das nochmal?
Random Hacks of Kindness. RHOK.org, glaube ich. Und da eben, ja, eine Handvoll Teams, die sich da spontan zusammengefunden haben, die irgendwelche Probleme angegangen sind. Und das hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, dass man eben wirklich mit einer Handvoll Codern, die gerade Lust haben, ein informationstechnisches Problem lösen kann. Also da gab es Leute, die die verschiedensten
Dinge. Wir belassen es jetzt mal bei Dinge und kommen zu deinem Projekt Geiger-Crowd. Es geht ja darum, dass dir oder mehreren Leuten gefehlt hat, dass die Informations, dass die Leute wenig Daten darüber hatten, wo es wie verstrahlt ist. Und das wolltest du mit dem Projekt beheben. Wie genau soll das da funktionieren?
Genau, also das Problem war eben, dass es zum einen keine verlässlichen Daten gab, zum anderen, also unter verlässlich meine ich Daten, die verfügbar sind über eine längere Zeit, also wo man auch vergleichen kann, und zum anderen eben Daten, die aus verschiedenen Quellen stammen, sondern halt mal hier jemand mit einem Messgerät, mal hier da jemand mit irgendwelchen Daten und natürlich die offiziellen Daten, die in den interessanten Gebieten mehr als lückenhaft waren. Da dachte ich mir halt, okay, das geht besser, so die Daten, die irgendwie interessant waren, die dann auch auf Twitter rumgingen, da waren die Seiten dann überlastet und das ist ein Problem, mit dem ich in der Vergangenheit schon durchaus Erfahrungen gemacht habe. Da liegt zum Beispiel in dem Netz, wo jetzt auch Geiger-Crowd liegt auch der Alternativlos-Podcast. Also große Datenmengen, die gerne abgefragt werden, sind wir gewohnt. Und hab da mal so mehr aus, Twitter-Nachricht rausgeschickt. Irgendwie, ja, gibt da irgendwie Ressourcen, die man gerne mit irgendwie einer Seite, wo diese Informationen aggregiert werden, füllen kann. Hat denn jemand Lust, sowas zu bauen. Und da haben sich dann auch die ersten Leute gemeldet, die Interesse hatten. Unter anderem war das gleich mit als einer der ersten Helge Rausch, der bis jetzt auch mit dabei ist und fleißig codet. Ein Freund von mir aus München hat sich gemeldet, meinte irgendwie coole Idee, hat da auch im erheblichen Umfang mitgeholfen. Wir haben einen Physikstudenten mit im Team, der sich auch mal mit dem ganzen Hintergrund, weil so naiv der Glaube, man nimmt einen Geigerzähler, schreibt die Werte regelmäßig ab. So einfach ist es halt nicht, sondern ja.
Wie viele Leute sind es insgesamt, die da jetzt mitmachen?
So 6 bis 8, also im Kernteam.
Und warum ist die Seite eigentlich noch nicht online? Also das war ja damals, als es losging, war ja die Hoffnung, dass es dann gleich bis zum irgendwie, also innerhalb von 3 oder 4 Tagen dann bis zum ersten Wochenende irgendwie an den Start kommt. Es hat sich noch verzögert. Warum?
Ja, es gab da auch schon die ersten Seiten, die ein ähnliches Konzept gemacht haben, aber was da halt mir überhaupt nicht gefallen ist, dass sie sehr viel externe Ressourcen zusammengenommen haben. Also beispielsweise irgendwelche Google Maps Karten, wo dann lieblos mal hier mal da irgendwelche Werte, die von irgendwoher kommen, eingespeist sind. Wir haben da so ein bisschen einen höheren Anspruch gehabt. Also zum einen, dass wir die Werte in einer gewissen Weise verifizieren und gucken, was haben die Leute für Equipment, öffentliche Quellen zusammen aggregieren und eine Karte darstellen, die jetzt nicht irgendwo auf Google Maps, sondern die wirklich einfach ein Bild ist, wo man dann auch noch detaillierte Daten bekommt, ohne auf irgendwelche externen Ressourcen angewiesen zu sein, weil gerade wenn man irgendwie mit einem schmalbandig angebundenen Gerät irgendwo in der Pampa steht und wissen möchte, wie sieht's gerade hier aus, dann hat man halt das Problem, dass im Zweifel vom Mobiltelefon aus diese Google Maps Karte eben nicht tut oder vom Format her einem nicht die Informationen bringt, die man irgendwie möchte. Und gerade in einer Situation, wo man ein größeres Erdbeben in einem Gebiet hatte, darf man nicht von ausgehen, dass die Leute da mit dem Notebook sich ins WLAN einbuchen und dann halt auf einer Karte rumklicken können.
Gemütlich beim Latte im Café sitzen und irgendwie das WLAN nutzen. Ja. Ihr wolltet es also mit anderen Worten ordentlich machen, nehme ich dem. Wie lange wird es noch dauern?
Es gibt jetzt demnächst ein Treffen, da muss ich jetzt nochmal gucken, ob wir da schon einen Termin haben, wo wir uns nochmal zusammensetzen, aber das Datenmodell ist soweit klar, da haben wir auch, wie gesagt, mit dem ein oder anderen Physiker mal drüber gesprochen, inwieweit das Sinn ergibt, welche Messwerte wir denn haben wollen, was wir für Informationen brauchen, um eine ähnliche Visualisierung, wie es diese Ortsdosisleistungskarte bietet. Zwar können wir nicht überall die Ortsdosisleistung, weil das schon gehobene Liga ist, was Equipment angeht. Aber das soll halt alles so ein bisschen fundiert sein. Ich kann keine genaue Zeit da nennen, weil ich jetzt nicht so sprechen möchte.
Wie schwierig ist es denn, so ein Projekt am Laufen zu halten? Weil man merkt das ja jetzt schon in den Medien. Im Prinzip ist die Lage in Fukushima an den Reaktoren unverändert krass und schlimm. Und man weiß
aber die Aufmerksamkeit wird weniger.
Man weiß nicht genau, irgendwie, was da passiert. Das ist jetzt irgendwie darüber müssen wir auch nochmal reden. Eine partielle Kernschmelze hat angefangen, so heißt das, glaube ich, was ja irgendwie auch ein schöner Euphemismus ist. Und dazu kommt ja, dass Nerds auch dazu tendieren, sich für Ideen schnell zu begeistern und dann aber auch wieder die sozusagen der Tatendrang erlischt dann auch schnell. Ist das ein Problem bei dem Projekt jetzt?
Glücklicherweise nicht. Also die Leute, die dabei sind, auch jetzt nach dem Heise-Artikel sind nochmal welche dazugekommen, die machen das halt in ihrer Freizeit nebenher und für die ist das schon durchaus dann auch was in Zukunft an anderer Stelle verwendet werden kann, weil ja Messwerte zusammen aggregieren, auf einer Karte plotten, ist durchaus was mag man jetzt nicht hoffen, aber durchaus auch in der Zukunft für andere Dinge interessant sein kann.
Also die Hoffnung ist dann schon wieder das falsche Wort, aber es wird nicht nur jetzt für Geiger-Crowd gearbeitet, sondern das kann man dann auch später auch für andere Projekte dann
quasi. Ja, die Software ist Open Source, ist verfügbar auf GitHub, den Link kann man ja mit zur Sendung noch ins...
kann ja irgendjemand mal ins Wiki schreiben, dafür gibt es das ja.
Und das ist natürlich auch Grundlage für andere Leute, darf man sich gerne dran bedienen.
Jetzt, wenn ihr jetzt Leute zuhören, die denken so, hey, geile Sache, da will ich auch noch mithelfen, was sucht ihr noch, wen sucht ihr noch, was braucht ihr noch?
Wir haben auf der Seite ein Kontaktformular, es gibt auch ein Wiki dazu, wiki.geigercrowd.net, kann man sich einfach mal, also das ist weitestgehend selbstorganisierend, ich stecke da auch nur die Zeit, die ich eben habe, rein und versuche die Leute zu koordinieren, aber im Prinzip ist das ein kleines Grüppchen, was sich da inzwischen gebildet hat,
es gibt da wahrscheinlich sozusagen Eckdaten, die möglicherweise jetzt nicht alle Leute verstehen, die aber den Leuten, die Ahnung davon haben, sagen, was ihr da macht. Also irgendwie Ruby ist es, glaube ich, in Ruby.
Genau, es ist in Ruby geschrieben, weil sich das halt ziemlich gut dazu eignet, mal eben so ad hoc ein Projekt durchzuziehen zu deren mehreren. Und da täte sicher der ein oder andere Coder mehr auch nicht schlecht, wenn er so irgendwie...
Wer Ruby programmieren kann und will und ein bisschen Zeit übrig hat, kann sich also gerne melden. Wie ist es mit dem fachlichen Hintergrund? Du hast jetzt schon erzählt, ihr habt irgendwie Physikstudenten am Start, der euch da ein bisschen auf die Wege braucht. Ihr da auch noch Unterstützung?
Im Prinzip ist jede Unterstützung gleichermaßen willkommen. Also wer da Lust hat, so seinen persönliches Bedürfnis an, ich muss da jetzt was tun, ich möchte da was dagegen tun, stillen möchte, ist herzlich willkommen.
Alright, dann letzte Frage noch. Die Seite ist ja direkt auf Japanisch auch gleich am Anfang gewesen. Wie habt ihr denn das hingekriegt so schnell? Du sprichst kein Japanisch, so viel ich weiß.
Nee, nicht wirklich. Ich habe relativ früh einen Kontakt von jemandem aus den USA bekommen, der in Japan aufgewachsen ist und jetzt sein Studium in den USA fortgesetzt hat. Und der hatte eben genau das gleiche Problem. Hat gesehen, da ist irgendwie ein Unglück, aber so richtig was dagegen tun, wusste er jetzt auch nicht und hat sich riesig gefreut, dass er zumindest an der Stelle was tun kann, weiterhelfen kann und hat uns angeboten, eben die Seite zu übersetzen. Wir haben das natürlich nochmal durch Google Translate geschickt. Weiß man ja immer nicht. Ja, es war kauft, schon ungefähr der Text und nicht.
Kauft hier Hilfe, Dinge, die euch helfen, ihr wisst schon. Egal. Dann lass halt sagen, das war alles echt. Ja. Aber sagen, da könntest du sagen, ein zweiter auch nicht schaden, falls du dir mit Japanisch
kannst. Ja, gerne. Also,
jetzt ist das Projekt sozusagen, ist ja eine coole Idee. Hat das auch Anklang gefunden, dort, wo es gebraucht wird? Habt ihr von da auch Rückmeldungen bekommen?
Ja, wir haben von einzelnen Japanern, die eben Zugang zu besserem Messequipment haben und auch von einzelnen Leuten, die eben zu Hause mit dem Geigerzähler sozusagen sitzen, Info bekommen. Ja, wir würden da gerne irgendwie hier, könnt ihr die Daten, die wir so haben, die stellen wir auch so ins Internet. Wenn ihr irgendwie eine Schnittstelle mit uns ausmachen wollt, sprechen wir da gerne drüber. Und da sind wir eben gerade dabei, das Ganze zu integrieren. Also wir haben jetzt schon ein Datenmodell, wo wir die ganzen Sensorenwerte abbilden können und die die ersten Daten uns da schon zusammen sammeln von eben Leuten, die in Japan sitzen und die sagen, ist super, dass es eben noch eine andere Quelle gibt, außer denen, die so mehr oder weniger verfügbar sind. Das ist ja eigentlich so ein Open-Data-Problem. Normalerweise sind das Daten, die man von der Regierung bekommen sollte, wenn da Messinfrastruktur besteht. Und trotz, dass Japan ein hochtechnologisiertes Land ist, ist das schon offenbar schwierig, an diese Rohdaten ranzukommen.
Aber das ist nicht Problem dessen, dass es die nicht gibt. Also ihr geht schon davon aus, die gibt es, die werden noch nicht
veröffentlicht. Es gibt die Daten auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja irgendwie sich so eine Information, als Regierung so eine Informationslage selbst erschließen. Und das sind eben Daten, und ich sehe das auch in Deutschland, dass das ein unglaublich schwieriges Thema ist, an so Rohdaten, an so Statistikdaten in einem verwertbaren Format ranzukommen, dass man da von dritter Stelle nochmal irgendwie drüber gehen kann und sagen kann, sind Daten, die man für irgendwie, die man verwendet. Und ja.
Ja, wir nennen das Open Data. Ist ja auch ein wichtiger Aktionsbereich des Clubs, eben Open Data zu machen und eben an Rohdaten ranzukommen und die zur Verfügung zu stellen.
Das ist genau der öffentliche Datennutzen-Teil von dem Spruch, öffentliche Daten nutzen,
private Daten schützen. Jetzt habt ihr damit angefangen, jetzt dürft ihr es nochmal ausführlich erklären. Selber schuld.
Ja, Open Data ist halt eine Initiative, die unter anderem natürlich auch vom Club unterstützt wird, also vergleichbar mit Open Source. Bei Open Source geht es ja darum, dass der Quellcode von irgendwelchen Programmen offengelegt wird. Und bei Open Data geht es eben darum, dass Verwaltung und Regierung Daten, über die sie verfügen, eben so zur Verfügung stellen, dass man die eben leicht auch auswerten kann und vor allen Dingen auch die Rohdaten zur Verfügung stellen. Also nicht irgendwas Aufbereitetes, was man irgendwie abgetippt hat, dann wieder eingescannt hat, dass man also gar nichts damit anfangen kann, nur Bilddateien sind, sondern dass man eben wirklich die Rohdaten eben auch im Netz zur Verfügung hat, um eben die Regierung maschinenlesbar zu machen. Denn das ist eine alte Forderung des Chaos Computer Clubs, zusammen mit öffentlichen Daten nützen, private Daten schützen, die maschinenlesbare Regierung. Und daran müssen wir arbeiten. Das zeigt jetzt gerade dieses Unglück. Also wir müssen in Deutschland auch dazu kommen, dass wir eben hier wirklich auf Daten der Verwaltung jederzeit im Netz zugreifen können.
Das ist ja auch, also nicht nur für so Daten bei so einem Unfall oder so einem Unglück wichtig, sondern allgemein für Daten auch in der Forschung und so weiter täte es sehr gut, wenn man eben auf bestimmte Daten nicht zugreifen kann durch Papier abtippen, sondern eben automatisiert, weil gerade das ist der Charme des, ja, von moderner Vernetzung, dass man eben mit so Daten dann besser arbeiten kann.
Richtig,
und deshalb brauchen wir ganz die unterschiedliche Datenquellen miteinander kombinieren kann und dann ganz neue Erkenntnisse, auf die man vielleicht so nicht gekommen wäre, weil man die Daten nicht hat,
bekommt. Wisst ihr eigentlich, wie es aussieht, betreffs Sicherheit von Atomkraftwerken in Deutschland? Da gibt es jetzt viele Experten, die haben eine Meinung zu. Gibt es die Dinge auf Grundlage derer, die argumentieren, auch öffentlich? Weiß das einer von euch? Weiß keiner so genau, ist also auf jeden Fall auch wieder ein Fall von.
Jetzt anrufen!
0331 70 97 110.
Wenn ihr da genaueres drüber wisst, gerne mal hier anrufen.
Was es auf jeden Fall nicht gibt, ist ein RSS-Feed von den ganzen Störfällen. Das wäre mal interessant.
Vielleicht könnte das
was, also den Tag über in deutschen AKWs mal so als Rohinformationen wirklich, ich meine, die müssen das ja melden. Es gibt irgendwie meldepflichtige Störfälle und weniger meldepflichtige Störfälle.
Ich wollte gerade sagen, du meinst die kleinen Dinge sozusagen, die passieren,
ja, so ohne
die
dass wir... Dinge. Einfach mal, dass man so das im Überblick hat. So,
es gab auch diese eine schöne Szene aus, war das ZDF? Oder NDR oder was, diese eine Dokumentation, wo in Brockdorf, glaube ich, genau, wo in Brockdorf also eine Lampe anging, die irgendeine Systemgefährdung anzeigte und dann die Leute so, ja, machen wir denn jetzt?
Ich frage mich, ob der Aktionismus, den sie da geschoben haben, wirklich nur war, weil die Kameras da waren und sie das ansonsten ignorieren, weil sie haben so ein bisschen Pläne rausgeholt und ein bisschen missmutig mit dem Finger auf den Plan rumgedeutet und ist irgendwann ausgegangen. Ganz leicht, okay.
Ein paar Tasten gedrückt haben sie auch. Also irgendwie so ganz planlos.
Oh mein Gott. Also falls jemand den Link parat hat, bitte gerne auch ins Wiki zur Sendung posten. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist wirklich erstaunlich und ein bisschen furchteinflößend, was da passiert. Wir reden heute hier im Chaos Radio über Informationen und die Art und Weise, wie die uns auch hier in Deutschland präsentiert werden. Jetzt zum Thema, wie machen wir denn weiter mit der Atomkraft? Und wir wollen auch eure Meinung darüber wissen. Ihr könnt gerne anrufen 0331 70 97 110 und uns vielleicht auch mal an eurem Stand teilhaben lassen. Das finde ich auch mal spannend, wenn jemand anruft und sagt so, ich weiß jetzt über die Situation Folgendes und zwar aus der und der Quelle. Wer auf jeden Fall angerufen hat, ist der Jonas, der sich über die Widersprüche in der Politik wundert. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Worüber wunderst du dich denn genau und vor allen Dingen, was sind für Widersprüche? Das ist doch alles ganz klar und einfach erklärt.
Ich fühle mich zurzeit von der Politik gezielt desinformiert.
Inwiefern?
Und zwar inwiefern, dass wir, als es um die Atomlaufzeitverlängerung ging, die Rede davon hatten, dass es alternativlos sei, ist ja auch so ein Neusprech, dass es alternativlos sei, dass wir alle, auch die Maroden, also meiner Meinung nach Maroden, wenn es zum Beispiel Greenpeace-Aktivisten schaffen, dort Banner zu entrollen und auch das Video, was ihr vorhin angesprochen habt, dass die als Netz bleiben, als Übergangstechnologie bis zu den regenerativen Energien. Und dass das so sein muss. Mhm. Und dass wir jetzt die Situation haben, sei es wegen dem Wahlkampf oder sei es warum auch immer, dass es geschafft wird, 7 Atomkraftwerke abzuschalten, ohne dass Energie aus dem Ausland importiert werden muss und ohne dass Energieeinbußen stattfinden. Und das, obwohl das ja eine zentrale Energiequelle ist, die Atomkraft.
Das ist doch jetzt eine völlig neue Situation.
Ja, und jetzt habe ich mich eigentlich mal gefragt, habe ich jetzt die Möglichkeit, mal zu erfahren, welche Kapazitäten eigentlich zur Verfügung stehen, Energie zu erzeugen, denn die 7 Atomkraftwerke haben ja nicht wenig Energie erzeugt und die gehen jetzt vom Netz, ohne dass Energie importiert werden und ohne dass irgendwelche Einbußen sind. Und da habe ich natürlich, ich habe jetzt die Forderung, vom Staat erfahren zu können, welche Kapazitäten stehen uns eigentlich zur Verfügung, Energie zu erzeugen. Weil es zurzeit einfach nicht möglich ist zu wissen, ohne wie viel Atomkraft könnten wir eigentlich theoretisch kommen und welche Energie kann erzeugt werden?
So, das ist der Punkt, wo ich jetzt nochmal die Telefonnummer sage, 0331 70 97 110. Wir reden gleich nochmal über die Politiker, weil ich habe darüber schon was gelesen.
Das ist aber so ein klassischer Open-Data-Fall. Also es gibt diese Strombörse, wo man sich die Informationen aus den Pflichtmeldungen anschauen kann, aber alles, was darüber hinausgeht und gerade so kleinere Windanlagen und so weiter, sind da nicht so mit drin, weiß man halt nicht.
Also, ja, also die Energieherstellung findet auch zum Teil statt bei Unternehmen, die zwar Pflichtmeldungen machen müssen, aber natürlich nie so genau sagen, wie viel sie könnten und so, weil ja auch diese Strombörse, damit, das ist ja auch nochmal was, da wird ja auch damit gespielt. Ja. Da wird ja dann, wenn man sagt, aha, der Preis muss jetzt ein bisschen höher gehen, der wird also weniger eingespeist ins Netz, als die Firmen eigentlich einspeisen könnten. Und das wird natürlich dann nicht gleich publik gemacht. Und das findet dann mal irgendjemand raus.
Lustige Situation, wo zu viel Energie eingespeist wird und du für die Abnahme von der Energie nochmal Geld bekommst. Das passiert so ein, zwei, drei Mal im Jahr, habe ich das Gefühl, wo man halt dann so einen Graphen sieht, wo der Strich unter Null geht und man dann halt minus 5 Cent für, also
ja und zu viel Energie da ist. Und da stelle ich mir dann auch irgendwie die Frage, warum können so eine zentralen Sachen und so eine einfach wichtigen Sachen und Sachen, wo es um Atomkraft geht, das heißt, mit dem wir unsere Umwelt nachhaltig zerstören können, wieso kann das in privater Hand liegen? Und wieso wird das nicht vom Staat gesteuert, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, vom Staat diese zentralen Daten wirklich auch als Rohdaten zu erhalten, welche Kapazitäten da offen liegen, wenn es um Energien geht, die gefährlich sind und die schädlich sein können, da denke ich einfach, dass das in staatliche Hand gehört.
Meinst du wirklich, das würde was ändern, sozusagen, wie das funktioniert? Weil dann wäre es halt auch eine Behörde. Also die werden jetzt auch sagen, mehr oder weniger so, wenn es dieses Video, von dem wir gesprochen haben, stimmt, so, verwaltet irgendwie die Dinge, die es da gibt.
Es muss halt auch der Wille dazu da sein. Also die Erkenntnis, dass eben das nicht nur so ein bisschen Markt hin und her, sondern dass davon halt auch die Zukunft unserer Gesellschaft abhängt und da wirklich... Ja.
Naja, also dieser Markt ist ja auch ein Pseudomarkt. Ich meine, das ist ja nicht so. Ich meine, man kann sich ja schon vorstellen, da gibt es irgendwie viele Leute, die haben ihre Photovoltaik auf dem Dach oder im Garten, irgendwie auch noch so eine Bioanlage, also irgendwie Erdwärmeanlage oder sonst was. Und die speisen dann was ein. Klar, dann wäre das ein Markt mit so kleinen Mitspielern und dann gibt es halt auch so Markteffekte. Aber was hier ja passiert ist, es gibt Oligopole. Also es gibt ganz wenige große Energiekonzerne, RWE, E.ON, wie sie alle heißen. Also sind, glaube ich, 4 oder so. Ich brauche wieder den Chat, ich weiß es nicht genau. Und die, das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was man haben kann. Man hat nicht den Staat und man hat nicht die kleinen Mitspieler, sondern hat sowas dazwischen. Und die dann also diesen Markt beherrschen, der dann gar kein wirklich freier Markt ist.
Das ist ja dann auch ein Problem, dass uns ja im Prinzip auch durch die Medien gesagt wird, dass diese zentrale Erzeugung von Energie nötig ist und unumgänglich. Und dass diese Alternative durch eine dezentrale Erzeugung von Energie eben durch Kleinanbieter oder eben auch nur durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach, dass die in vielen Szenarien in den Medien gar nicht bedacht wird.
Oder auch die Energiespeicherung, weil Windkraftanlagen zum Beispiel erzeugen nicht kontinuierlich Energie. Das war bisher immer das, was ich geglaubt habe, dass wir diese AKWs brauchen, weil nur erneuerbare Energien das Problem mit der Lastverteilung haben. Aber war das Schweden oder Norwegen? Irgendein Land hatte enorm viele Pumpspeicherkraftwerke und da gab es das Projekt, dass wir eben den Strom zu denen exportieren, wenn wir ihn gerade nicht brauchen und ihn wieder von uns holen, uns von denen holen, wenn wir den brauchen.
Ich muss ja kurz zwischenfragen, Pumpspeicherkraftwerk heißt irgendwie, ich liefere Strom an ein Kraftwerk, das pumpt Wasser irgendwo hoch.
Genau.
Wenn ich den Strom brauche, lässt das Wasser wieder runter und betreibt damit
Turbinen. Genau, damit wird sozusagen der Strom natürlich gespeichert, weil halt das Wasser dann oben ist und dann wieder neuen Strom erzeugen kann, wenn es runterläuft. Das ist eigentlich eine gar nicht so dumme Sache. Es hat allerdings auch wieder viele Nachteile. Man sieht es jetzt, da gibt es ja eine Diskussion in Baden-Württemberg, dass halt die einen sagen, ja, wir brauchen mehr Pumpspeicherkraftwerke und die anderen sagen aber, unsere schönen Schwarzwaldtäler, die sollen doch jetzt hier nicht alle in riesige Stausees verwandelt werden. Das ist halt auch ein Problem, da gibt es auch nochmal einen Konflikt.
Aber nur um nochmal noch das zu Ende zu führen, diese Nordseeleitungen, um eben diese Energie zu exportieren und wieder zu reimportieren, da scheint es unglaubliche Probleme politischer und anderer Natur zu geben, die künstlich geschaffen werden, dass das eben nicht stattfindet. Und das ist eigentlich, sollte man sich halt mal überlegen, ob man da nicht mal...
Ja, was eigentlich?
Ja.
Was macht man
denn eigentlich? Die Lösung liegt auf der Hand. Also.
Inwiefern jetzt?
Naja, das halt einfach mal tun. Mal gucken, wie viel man da durch glätten kann. Und halt wirklich mit dem ehrlichen Ziel, wir versuchen von der Atomenergie nicht durch garantierte Restlaufzeiten, sondern wirklich best effort runterzukommen. Weil,
quasi so schnell, wie es geht.
Zukunft hat.
Ja. Das ist ja, nicht so beliebt, glaube ich, diese Ansage. Thomas meint dann gleich, das ist eigentlich totaler Quatsch, weil in Frankreich werden sowieso Kernkraftwerke gebaut. Das klären wir dann gleich mal.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio. Es geht heute um Informationsbeschaffung und Datenanalyse im Zeitalter von Atomunglücken, weil wir werden zwar informiert, aber wir wissen eigentlich nicht so genau, was davon stimmt. Jonas ist gerade noch am Telefon und meint, was die Politiker sagen, ist eigentlich alles total widersprüchlich. Jonas, zum Schluss noch, was wäre denn deine bevorzugte Variante jetzt?
Meine bevorzugte Variante wäre, dass ich einfach die Möglichkeit habe, informiert zu werden darüber, was wir für Kapazitäten haben. Und darüber, was wir zurzeit für Kapazitäten nutzen und auf welchem Weg das geschieht, ob das jetzt durch eine Verstaatlichung oder einfach dadurch geschieht, dass diese privaten Unternehmen ihre Daten öffentlich machen müssen und publik machen müssen, das liegt am Ende nicht in meiner Hand. Aber ich denke, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was da eigentlich passiert, damit ich auch selbst ein Bild bilden kann.
Wenn es also so wichtig ist, dass es, weil es um unsere Energie geht und wenn man da möglicherweise ein ganzes Land mit verstrahlt, dann wollen wir auch freien Zugriff. Ist quasi das, was du sagst.
Genau.
Alles klar. Dann vielen Dank und viel Spaß noch.
Danke.
Und jetzt kommt Thomas mit einem Argument, das auch gerne von Befürwortern gemacht wird. Der sagt nämlich, also abschalten wir doch Quatsch, weil in Frankreich werden ja auch Atomkraftwerke gebaut. Thomas, wieso ist das ein Argument?
Ja, so ganz meine ich es nicht. Ich bin natürlich gegen die Atomkraft. Ja, aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist, Deutschland schaltet 7 AKWs ab. Sag jetzt mal, macht jetzt auch ein bisschen auf Wahlkampf, sind wir uns ja irgendwo alle einig. Aber die Nachbarländer bauen auf. Polen fängt an zu bauen, Frankreich ist Atommacht Nummer 1, sage ich mal, in Sachen AKWs, die machen ja, weiß ich nicht, doppelt, ich hab's nur Gerüchteküche mäßig,
hat Frankreich, glaube ich, die meisten. 58 AKWs.
Genau, und wollen aufstocken auf irgendwo 80. Habe ich auch gehört. Ob es nur stimmt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist in dem Moment keine Lösung. Ich sage mal, trifft es irgendwo in Europa ein Kraftwerk, sind wir halt alle dran.
Na genau, darum brauchen wir sowas wie die Nordseeleitung, dass wir eben den Strom
da nicht herkaufen
müssen.
Bin ich dafür, aber ich muss auch dazu sagen, ich komme aus dem Betonbau. Ich habe bei der Ems von E.ON eine Müllverbrennungsanlage aufgebaut mit im Betonbau. Und die eigentlich hätte stehen sollen auf der deutschen Seite von der Ems, dann aber auf der holländischen Seite von der Ems, diesem Delta-Becken. Da oben, sage ich mal, und wie soll ich es erklären, ich will Ihnen zu nahe treten, aber Westdeutschland hat und ist da immer noch Westdeutschland, wo ich sagen muss, die sich da immer noch so gerne sträuben. Ne? Also Nordseeleitung von oben mit Windkraft, die ja hauptsächlich oben im Norden entsteht, runterzuziehen bis ins Ruhrgebiet, stößt sowas auf heftige Kritik von den Einwohnern, die da oben wohnen, was für mich unvorstellbar ist.
Also, ja, na Gott, muss man sich halt mal am Riemen reißen und irgendwie mal zusammenhalten. So.
Richtig, man muss sich da am Riemen reißen, richtig. Also ich bin ja dafür, auf jeden Fall. Ja.
Ich würde jetzt aber gerne nochmal zurückkommen zu der ursprünglichen Ansage, die du gemacht hast, weil das erinnert mich doch sehr an Politik. Also zu sagen, und wir, es nützt doch nichts, wenn wir abschalten, aber das ist ja Quatsch. Also weil ich finde, gerade bei solchen Dingen ist das eine total verquere Situation zu sagen, wir machen nichts Gutes, weil andere machen es ja auch nicht.
Ja, also irgendjemand muss ja anfangen.
Ja, richtig. Nein, auf jeden Fall. Ich finde es ja gut. Ja, aber ich meine, Krümmel ist von uns 90 Kilometer weg. Das ist ja der Störfall Nummer 1 gewesen, jetzt hier in der Region. Also zwischen Hamburg und Berlin. Erst Trafo, Brandt und so weiter und so fort. Ich bin 100% dafür, dass die Dinge abgeschalten werden, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer noch gebrandmarkt, in Anführungsstrichen, von Tschernobyl. Ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater zu DDR-Zeiten mit einem Koffer auf Pilzen kam. Hat sowas vorher nie gehabt, ne? Aber also ich bin auf jeden Fall dafür, dass die abgeschalten werden, auf jeden Fall runtergefahren werden. Der Anfang ist da. Aber es nützt ja nichts, wenn keiner da irgendwie mitzieht.
Kannst du dich noch erinnern, wo du zum ersten Mal von Fukushima gehört hast?
Ja, kann ich.
Nämlich?
Von Radio Fritz.
Naja.
Ich will nicht schleimen. Nein, ich will nicht schleimen. Ist wirklich so. Nein, es ist wirklich so. Interessiert mich. Ich habe auch damals, ich bin jetzt 34, mit 15, 10, 7, 8 Jahren oder was, ich kann jetzt nicht mehr rechnen. Auf jeden Fall mitgekriegt mit Tschernobyl. Mhm. Und wir sitzen jetzt zwischen Hamburg und Berlin. Wir hatten auch in Anführungsstrichen Westfernsehen. Wir haben es mitgekriegt. Ja, die DDR hat ja eine große Glocke gehabt, da kam ja nichts rüber. angeblich, aber ist halt nun mal so, dass das so nicht geht. Und man kann ja heute noch gucken und heute noch Strahlung nachweisen. Auch hier in Deutschland, was von Tschernobyl passiert ist, ist auch weit weg. Ja. Und
da bin ich mal gespannt, wie das in Fukushima aussieht, weil...
Und Fukushima ist eine ganz andere Hausnummer, würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Ja, also Fukushima ist, wenn das hochgeht, wollen wir mal nicht hoffen, dass das alles so bleibt, ne?
Ja, darüber können wir gleich nochmal reden, über die partielle Kernschmelze, die irgendwie angefangen hat. Thomas, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Und mal würde ich dich noch gerne nochmal fragen, mit der partiell angefangenen Kernschmelze, ist das Neusprech oder gibt es sowas?
Ja doch, das ist schon Neusprech. Man merkt es schon an der Formulierung. Die partiell angefangene Kernschmelze. Da ist also zweimal relativiert, dass es eine Kernschmelze ist. Nun kann man auch dazu sagen, weil hier im Chat auch kam, ja, die Japaner seien so arrogant, die informieren nicht. Es ist natürlich auch bei den Japanern, die japanische Sprache, die gesprochene Sprache ist halt sehr auf Höflichkeit ausgelegt. Mhm. Da kann man sehr leicht Dinge auch unklar lassen. Man kann natürlich auch auf Japanisch alles nochmal genau klären, aber wenn man natürlich daran kein Interesse hat, dann lässt man es also im Unklaren. Und
ja, aber du hast es im Vorbereitung zur Sendung schon mal genauer erklärt, woher das kommt, dass man im Japanischen noch ungenauer sein kann als im Deutschen. Das finde ich jetzt mal, glaube ich, also für die Hörer auch spannend, woran das liegt.
Ja, das liegt daran, dass wenn man also mündlich spricht, das gilt vor allen Dingen für das Gesprochene, benutzt man halt besonders viele Höflichkeitsformen. Und bei den Höflichkeitsformen ist es so, dass es höfliche Formen für Bewegungsverben gibt. Und dann ist immer die Richtung des Bewegungsverbs nicht mehr klar. Also kommen und gehen ist dann das gleiche Verb. Und damit ist es halt nie so richtig klar, ob jetzt etwas erst in Gang kommt oder schon geht. Und das ist halt deshalb, also wenn man das dann so übersetzt, heißt es eben, es beginnt dort etwas, aber es könnte auch sein, es geht voran.
Im Gegensatz zu der geschriebenen.
Genau, in der geschriebenen Sprache kann man das natürlich dann, also die ist dann verhältnismäßig drastisch, aber wenn halt der Regierungssprecher etwas erklärt, tut er das in der Regel mündlich und dann muss man es halt interpretieren.
Das heißt, das ist eine Interpretationssache und dann noch ein Übersetzungsproblem möglicherweise.
Genau. Ja.
Das heißt, ihr geht jetzt von der Kernschmelze aus, oder?
Ja, sicher. Also da ist mindestens einem Fall eine Kernschmelze.
Vor allem, wenn Sie sprechen von 1000 Millisievert pro Stunde.
Ein Sievert, das ist erheblich.
Das ist ein Sievert und das ist erheblich. Also die tödliche Dosis, von der man immer so ausgeht, liegt im Bereich von 2 bis 5. Und allein die Ausdrucksform 1000 Millisievert ist schon, also das liest man ein, zweimal, dann fasst man sich an den Kopf. Sie wollen also nicht sagen, dass da irgendwie ein Sievert, sondern sie streuen da noch dieses Milli ein, damit es trotz der 1000 nach ein bisschen weniger aussieht.
Naja, und du musst auch denken, es sind wir pro Zeit. Also es sind 1000 Millisievert pro Stunde, also ein Sievert pro Stunde. Wenn ein Arbeiter da 4 Stunden arbeitet, dann hat er halt die tödliche Dosis.
Genau, und sie schicken sie da jetzt in so 15-Minuten-Etappen rein und das ist halt eine statistische Angelegenheit. Also kannst du auch nicht sagen, dass irgendjemand nach 5 Sievert definitiv und auf jeden Fall oder was auch immer, es ist halt eine statistische Sache und da überhaupt jemanden für 15 Minuten reinzuschicken. Ja.
Ich habe da neulich einen schönen Spruch, auf Twitter habe ich das immer gelesen, das ist eigentlich der beste Spruch, den ich mal gehört habe, ist, wenn ein Statistiker dir sagt, dass ein Fluss durchschnittlich einen halben Meter tief ist, dann solltest du nicht durchgehen. Und ich glaube, das trifft das dann tatsächlich auch. Ja. Die ganzen Dinge, die da in Japan passieren, die wirken ja oft ein bisschen hilflos, weit hergeholt, je nachdem. Also irgendwie, wir spannen jetzt Planen über den Reaktor, wir werfen da mit Hubschraubern
Wasser drüber. Ist ja auch nicht der Regelfall. Es gibt keinerlei...
Nee, ich frage mich aber so, und man hatte heute, gab es auf Kryptom hochauflösende Fotos von diesem Reaktor-Dingens. Da hat man das gesehen an einem Gebäude, sehr schön, ist dieser riesige Reaktorblock, der quasi nur noch aus einem Skelett besteht, also dieses Gebäude. Und da ist so ein kleiner Mini-Laster, der so einen kleinen Mini-Schlauch da oben drauf hält, dann spritzt da so ein bisschen Wasser raus.
Genau.
Ist das eigentlich, in Aktionismus gegossenes Neusprech? Also im Sinne, macht man das, weil man sich in der Sprache immer darauf bezieht, dass man jetzt noch was machen muss?
Also es gibt erstmal einen sprachlichen Aspekt, es wird dann von Krisenmanagement gesprochen. Aber natürlich ist das keine Krise, sondern eine Katastrophe. Also Krisenmanagement passt da natürlich nicht. Mhm. Und dann ist aber klar, dass die Betreiberfirma und die Politiker natürlich zeigen wollen, wir tun was. Und dann wird eben irgendwas gemacht. Aber das hilft halt eigentlich nicht. Ich meine, das ist ja der Punkt, auch mit der Kernschmelze. die gerät, die beginnt und dann ist die nicht mehr zu stoppen. Denn es wird halt immer heißer und man müsste es halt plötzlich kühlen, kann es aber nicht kühlen, also ist es nicht zu stoppen. Und ich meine, wenn das dann bei 2500 Grad angekommen ist, dann ist es mit dem Wasser, mit der Wasserkühlung
das nicht mehr. Das Problem hat, dass dann der Schlons anfängt zu tropfen und genau das ist, was man irgendwie vermeiden wollte. Und das kann dann nicht ein bisschen anfangen, das ist wie ein bisschen schwanger. So, da ist dann halt die Situation erreicht, die man die ganze Zeit verhindern wollte. Mhm. So ist es einfach.
Aber um das nochmal sozusagen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich habe, also es stellt sich für mich dann so dar, weil die Politiker dieses Neusprech benutzen, von dem du immer sprichst, ja, deswegen, sie können quasi nicht zugeben, dass sie jetzt keinen Plan mehr haben und das hat dann tatsächlich reale Konsequenzen. Also in Deutschland ist es ja noch so, okay, das wird halt weiter betrieben, glücklicherweise ist noch nichts passiert, also uns demzufolge auch nicht, aber dort in Japan hat das halt die krassen Konsequenzen, dass dann Leute quasi verheizt werden.
Ja. Ja, genau.
Aufgrund von Neusprech.
Ja, naja, aber
eben. Ja, gut, das ist in Russland aber auch passiert. Ja.
Genau, ist in Russland auch passiert. Aber weil du vorhin gesagt hast, die Politiker können nicht anders oder so. Mhm. Man muss ja auch sehen, was hier im Vorhinein passiert. Es gibt ja keinen Katastrophenplan, der wirklich adäquat wäre. Also, wo man wirklich vorher weiß, was man tun kann. Also, das ist ein weiterer Grund, warum man die Kernkraftwerke nicht betreiben darf.
Das ist sozusagen ein auslegungsüberschreitender Störfall, heißt das so schön. Ja. Also es ist quasi ein Störfall, der nicht vorgesehen ist und der überschreitet halt den Rahmen, für den das Ganze ausgelegt ist. Das ist ja das Neusprechwort für GAU.
Ja, oder auch das mit dem Restrisiko, was du vorhin angesprochen hast. Das klingt wie so ein bisschen, naja, Restrisiko, also ein kleiner Rest, ich sag, no, Risiko ist immer. Aber es ist, also erstmal ist ein Risiko immer ein Restrisiko, denn beim Risiko geht es immer um einen Rest. Dann sieht man aber in diesem Fall, Risiko zeichnet sich dadurch aus, dass man sich dagegen versichern kann. Ja. Weil Risiko immer, da weiß man, also so und so viel, so ist das, da müssen die Prämien halt so sein. Aber hier handelt es sich um etwas, wo man sich nicht gegen versichern kann. Also keine Versicherung würde das Restrisiko der AKWs.
Das ist in der Tat de facto so, dass es keine Versicherung gibt, die das tut.
Ja, und damit ist es ja ein Risiko.
Da habe ich ja neulich was anderes gelesen. Und zwar ist es so, dass Kernkraftwerke in Deutschland wohl mit 250 Millionen versichert sind, sozusagen bei der Versicherung.
Ja.
Und die müssen aber versichert sein über 2,5 Milliarden. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben sich gegenseitig versichert. Also die Betreiber der verschiedenen Kernkraftwerke haben sich sozusagen gegenseitig Garantie gegeben, also wenn dir jetzt was passiert, dann springen wir mit ein.
So, ja, aber das ist nicht das Restrisiko, was versichert ist.
Nö.
Das sind die übrigen Risiken.
Da gibt's ja noch mehr. Aber das Schöne ist, man kann dann sagen, das Kernkraftwerk ist versichert. Also ist ja dann auch, ist doch eigentlich alles
Mutter, oder? So ein Batzen Geld, mit dem man dann spekulieren kann.
Ja, was ich mich gefragt habe, ist, was passiert, wenn zwei gleichzeitig, dann sind das ja schon 5 Milliarden und dann.
Also nicht vorgesehen.
Achso, stimmt. Ja, wie konnte ich das vergessen?
Auch unwahrscheinlich.
Ja, unwahrscheinlich vorgesehen. Wir haben jetzt sozusagen vor allen Dingen über die erste Erklärung von Frau Merkel gesprochen. Gibt es jetzt über die Wochen, also irgendwie Herr Röttgen sagt ja, aber vielleicht nicht und ich habe es ja schon immer gesagt, aber eigentlich darf ich das nicht und so. Hast du noch irgendwelche so Stilblüten beobachtet, die man jetzt noch erwähnen könnte?
Naja, also ich habe es glaube ich vorhin schon gesagt, es gibt halt immer etwas, was wiederkehrt, das ist eben die Sache mit der Tagesordnung. Mhm. Das finde ich also sehr auffällig, dass immer noch dieses Bild von der Tagesordnung verwendet wird. Also egal wer spricht, wird immer gleich von der Tagesordnung gesprochen. Und das ist sehr auffällig. Ja.
Was das Thema ist also nicht auf der Tagesordnung.
Nein. Also es gibt irgendwie eine Tagesordnung, die wir nicht genau kennen, aber soll wohl sein, dass man weitermacht mit der Kern, mit den Kernkraftwerken. Und jetzt soll halt im Moment mal eben nicht zur Tagesordnung übergegangen werden, im Moratorium oder was auch immer. Aber es ist halt tatsächlich diese Idee der Tagesordnung, dass es eine Ordnung gibt, einen Ablauf der Dinge, der eben dieser Ablauf ist eben alternativlos. Und jetzt macht man eine kurze Pause und dann geht's weiter im Takt. Und das ist eben das, was ich da so störend finde, weil es ganz klar ausdrückt, dass hier niemand gewillt ist, eine Politik zu verändern. Also was anderes zu machen, sondern es soll nur mal kurz pausiert werden und dann geht die Ordnung der Dinge halt weiter.
Und die Ordnung der Dinge ist ja, dass wir Atomkraftwerke haben.
Genau. Und haben sollen.
Ja, natürlich. Ist ja auch, also abgesehen von ungesehenen Staffeln. Also das ist schön. Gerade siehst du, hier läuft nebenbei NTV, da steht Lage in Fukushima unverändert schlecht. Das ist genau das, was in den Medien gerade passiert, sozusagen.
Weil auch Radioaktivität 4350-fach überhöht. Ja, was ist denn das Normale? Wohin geht's denn? Also das ist kein absoluter, das ist irgendwie... Das ist eine Aussage, mit der man nichts anfangen kann.
Ja, weil du gerade sagtest, neue Wendungen, was auffällt. Zum Beispiel wird jetzt immer gesagt, in den nächsten Monaten. Also erstmal wird uns dieses Unglück in Japan Millionen von Monaten beschäftigen. Mhm. Die Halbwertszeit von Cäsium ist nämlich relativ hoch und da kann man schon mal so von 10.000 Jahren sprechen.
Okay.
Also diese Monate. Und dann wird es mit den nächsten Monaten ja auch immer auf Deutschland bezogen. Aber wenn wir denken, das Moratorium hat ja schon begonnen, das heißt, der erste Monat ist irgendwie halb rum. Also das sind ja jetzt nicht die nächsten Monate, sondern muss ja dann in anderthalb Monaten ist das Moratorium vorbei. Das heißt, also man muss
aber
im nächsten
heißt,
Monat ja schon eine Entscheidung haben.
Ja, aber das hat heißt, die Deutschen sind wieder total vorne. Das bedeutet nämlich, unser Moratorium und die Stresstests sind schneller fertig, als die Katastrophe in Japan unter Kontrolle.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist doch großartig.
Ja.
Okay.
Wir sind früher bei der Tagesordnung. Mhm.
Kommen wir nochmal zurück zu den Informationsquellen, aus denen man sich bedienen kann. Da hat Manu zu angerufen, die, weiß ich gar nicht, eine Frage dazu hat oder welche nennen will. Hallo Manu.
Ja.
Ach ja, wie man es macht, macht man es falsch. Willst du jetzt uns deine Informationsquellen präsentieren?
Ja, wenn ihr das möchtet, kann ich das auch tun. Ansonsten, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass das, was in den Mainstream-Medien läuft, erstens keinen Sinn ergibt, zweitens scheinbar auch fachlich nicht ganz korrekt war. Daraufhin habe ich angefangen, im Netz natürlich nach Alternativen zu suchen, mich auch erstmal allgemein zu Störfall zu informieren, weil das war ja doch was man vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Und habe dann recht schnell festgestellt, dass es auch im Netz nicht ganz einfach ist, an verlässliche Quellen zu kommen. Habe dann aber festgestellt, dass eben doch Seiten gerade aus japanischer Ebene vorhanden sind, auf denen man zumindest auf handfeste Messwerte zurückgreifen muss, kann, was natürlich zur Folge hat, dass man sich mit der ganzen Materie doch etwas intensiver beschäftigen muss. Dabei habe ich festgestellt, dass es fantastische Blogs im Internet gibt, wo auch Leute, die sich mit der Materie deutlich beschäftigt haben, beziehungsweise sie auch studieren, Informationen auf einer sehr einfachen Ebene zur Verfügung stellen, sodass man auch als Laie in der Lage ist, sie doch relativ schnell zu verstehen und dahinter zu steigen, was die Messwerte zu bedeuten haben.
Jetzt muss ich kurz fragen, du meinst Seiten aus Japan, hast du englischsprachige Seiten oder sprichst du Japanisch?
Nein, englischsprachig. Japanisch gehört nicht zu meinem Repertoire. Seiten auf Deutsch gibt es meines Wissens nur eine, die die Informationen entsprechend auch für Laien aufbereitet. Ich weiß nicht, ob ich bei euch mit URLs durch die Gegend werfen soll, darf.
Naja, das wird jetzt, glaube ich, hier über das Radio zu weit führen. Du kannst aber gerne ins Wiki zur Sendung gehen oder der chaosradio.de und die dort einfach reinwerfen. Dann können die nämlich alle anderen auch klicken. Das wäre ganz praktisch.
Hervorragend, werde ich nachher probieren. Wobei ich eine gerne loswerden würde, das wäre nämlich der Physikblock EU, weil eben das die Jungs sind, die doch in der Lage sind, auch der breiten Masse und der breiten interessierten Bevölkerung eben die Informationen so zur Verfügung zu stellen, dass man sie auch versteht. Und vor allen Dingen hat sich dort eine Kultur entwickelt, die sehr technisch und doch verständlich über die Vorgänge diskutiert. Wo man dann auch sehr schnell feststellen muss, dass selbst die Informationen, die man aus den Medien oder aus öffentlicher japanischer Seite bekommt, eben doch mangelhaft bis fehlerhaft sind oder eben nur die halbe Wahrheit darstellen.
Das finde ich aber ganz spannend, von wegen der Informationsbeschaffung. An welchem Punkt machst du fest, dass Leute, die zwar vom Fach sind, aber hier in Deutschland sitzen, zuverlässigere Informationen haben als die von vor Ort?
Ich gehe dabei nicht von zuverlässigeren Informationen aus, sondern einfach von der Interpretation der vorhandenen Messwerte, dass man dann schon sagen kann, also wenn wir feststellen, wir haben im Reaktor irgendwie 400 Grad und plus 2 Bar Druck, kann der nicht dicht sein, weil eben bei 400 Grad und ein bisschen Wasser eben deutlich höherer Druck existieren müsste. Das würde vermutlich dem normalen Nutzer nicht auffallen, aber eben das Leute, stimmt, die sich mit der Materie intensiv beschäftigen, stellen dann eben sowas auch ganz schnell fest und können dann daraus auch Rückschlüsse auf die Technik führen, beziehungsweise in den Quellen, wo ich mich jetzt bewegt habe, war es elementar wichtig, dass die Leute eben Kenntnis von Reaktorsicherheit und auch von dem Aufbau von diversen Reaktoren hatten, sodass sie Informationen, die zu bekommen waren, ganz anders deuten konnten, als sie in der Presse oder im Fernsehen publiziert wurden.
Würdest du also sagen, die Massenmedien würdest du gar nicht mehr benutzen für solche Sachen?
Ich kann sogar sagen, ich verzichte seit 2 Wochen komplett auf Informationen aus dem Massenmedium, weil ich mich dann in der Regel darüber geärgert habe, dass dort entweder bloß die halbe Wahrheit oder teilweise auch Messwerte deutlich verfälscht dargestellt werden. Also wir haben in den letzten Tagen da ganz deutlich beobachten können, dass Milli, Mikro und Mega irgendwie bunt durcheinander gewürfelt wurden, aber nichts mehr mit den Messwerten zu tun hatten, wenn man sie dann auch in den Massenmedien mal veröffentlicht hat. Das war teilweise schockierend.
Würdest du denn, das finde ich immer eine spannende Frage, wenn es um diese Diskussion geht, weil die Massenmedien haben immer das Problem, sie dürfen eine Information erst dann bringen, wenn sie sie entweder selber verifiziert haben oder unter Angabe der Quelle. Würdest du es denn als adäquat empfinden, wenn Massenmedien anfangen zu sagen, hier, wir haben hier dieses Blog gelesen, guckt euch das mal an, das klingt ganz gut, wir können natürlich auch nicht so genau verifizieren, ob das wahr ist?
Nein, ich will nicht, dass sich die Massenmedien auf den Blog beziehen. Der war halt nur dadurch dazu gut, um mir die Messwerte, die ich halt von offizieller Stelle, zum Beispiel von der japanischen Atom- und Industrieaufsicht.
Ja. Also du meinst sozusagen, die Massenmedien sollen einfach mal ordentlicher arbeiten, weil sie so viel geschlampt haben?
Ja, nicht geschlampt. Es geht dort einfach. In den letzten Tagen hat man halt ganz deutlich gemerkt, dass sich jeder, der sich Experte auf die Fahnen geschrieben hat, sich zu dem Thema äußern durfte. Hat man 3 Experten gehört, hatte man 5 verschiedene Meinungen. Und das führte teilweise meiner Meinung nach auch sehr zur Verunsicherung in der Bevölkerung. Also ich bin relativ spät dazu gekommen. Ich habe davon erst erfahren, als in den Massenmedien halt die Bilder von der Explosion vom Block 1 liefen. Und war dann relativ geschockt, weil ich vorher davon ausgegangen bin, dass wir solche Bilder nach Tschernobyl nie wieder sehen werden. Was sich ja nun als äußerst unwahr herausgestellt hat. Und habe dann unmittelbar versucht, verlässliche Informationen zu bekommen, habe festgestellt, dass halt auf den üblichen privaten Nachrichtensendern irgendwie eine Informationsveranstaltung im Stundenrhythmus läuft, die ja aufgrund der mangelnden Informationen logischerweise auch keine neuen Erkenntnisse bringen konnte. Und habe dann aber bei der Suche nach, wie komme ich schneller an Informationen, auch ganz schnell festgestellt, dass dort viele Angaben einfach falsch sind.
Wir machen jetzt mal Folgendes, wir nehmen jetzt mal den Matthias dazu, der hat nämlich eine technische Frage und vielleicht kannst du ihm ja mit deiner Belesenheit über die ganzen Quellen weiterhelfen. Matthias, schauen hallo. Matthias, Tag.
Ja, hallo.
Du hast eine technische Frage.
Ja, und zwar, ich habe jetzt die Sendung gerade ein bisschen verfolgt und ich überlege schon lange, seit das jetzt war mit dieser Katastrophe, weiß einer von euch, ob das irgendwie möglich ist, radioaktive Strahlung in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen? Also so, als wenn man zum Beispiel mit einer Infrarotbildkamera Wärmestrahlung sichtbar machen kann, ob das irgendwie möglich ist? Weil das Gefährliche, finde ich, ist ja daran, dass es einfach nicht so unsichtbar ist. Man weiß eben nie, wo es ist. Man kann es nur messen mit einem Geigerzähler oder sich auf irgendwelche Werte verlassen, aber im Prinzip nicht irgendwie visualisieren, so gerade welche Strahlung.
Interessante Frage, habe ich ehrlich gesagt keinen Plan von euch jemand?
Aber Geigerzähler sind doch schon mal gar nicht so schlecht. Also ich finde, dieses Ticken ist schon sehr deutlich. Also,
ja.
Also ich finde,
das weiß ich dann zu spät, wenn man schon dran.
Naja, also, ja, ist in einer Nebelkammer zum Beispiel, kann man das nicht, weil das ist ja nicht so richtig viel, was da an, also aus so einer Lampe kommen jetzt wahrscheinlich mehr Photonen als Gammastrahler an. Also ich bin auch nicht Physiker, um das dazu zu sagen, aber bis auf eine Nebelkammer kann ich mir dort nicht groß was vorstellen.
Was macht eine Nebelkammer?
Das ist im Prinzip ein Gerät, wo man radioaktive Teilchen oder das, was da emittiert wird, nachvollziehen kann. Da sieht man dann halt so eine Nebelspur und sieht auch, ob das jetzt wenn da noch ein Feld zu angelegt ist, ein Gamma-Strahlung oder ein Alpha-Teilchen ist. Was ist ein Heliumkern, ist ja relativ schwer und im Feld sich gut. Einfach mal die wikipedia.org/wiki/Nebelkammer klicken.
Der Chat unter Chaosradio auf freenet.net sagt ja auch, dass man auch zum Beispiel auf Film, auf Fotofilm, die Radioaktivität sehen kann.
Das sieht man an den Tschernobyl-Dokus.
Genau, relativ sieht gut. Man sehr schön. Der Punkt ist natürlich, wenn man das auf dem Film hat, ist es eigentlich schon zu spät. Ich meine, diese Gammastrahlen sind halt sehr schnell und dann ist man schon erreicht worden von denen. Also das ist durch Sichtbarmachung oder auch durch Hörbarmachung im Geigerzähler hat man immer nur so eine relativ späte Warnung davor.
Das funktioniert übrigens auch mit Digitalkameras ganz gut. Also auch die CCD-Chips oder CMOS-Chips reagieren sehr wohl auf Gammastrahlung.
Naja. Mhm. Das heißt, wie äußert sich das dann? Ist denn, also
durch massives Bildrauschen.
Ja. Ah, okay, wenn die Kamera anfängt zu rauschen, dann sollte man vielleicht schneller das Weite suchen.
Ja.
Also okay. Im Moment sind ja alle Geigerzähler ausverkauft, aber sonst ist das schon eine gute Anschaffung. Also ich habe mir mal einen ausgeliehen von einem Nerd. Es gibt ja, also die im Chaos Computer Club laufen ja viele Leute mit solchem Equipment rum.
Du meinst also, egal ob gerade irgendwo was explodiert ist oder nicht?
Ja, also es ist immer ganz gut, sowas zu haben. Und ich habe also bei mir in der Wohnung also schon mal alles ausgemessen. Also vor dem Unglück. Aber ich fand das sehr interessant.
Das mal eine Banane zu halten. Also einer der lustigsten Wikipedia-Artikel, den ich mir in dem Zusammenhang durchgelesen habe, war die Bananen-Äquivalent-Dosis.
Die stammt im Übrigen aus dem Physikblock.
Ah, okay.
Ah ja. Okay, und was ist die Bananen? Mann, Leute, lasst euch nicht alles aus der Nase ziehen. Was ist denn die Bananen-Äquivalent-Dosis?
Die beruht darauf, dass man in Tokio einen Schleimwert festgestellt hat, der meines Wissens irgendwo bei 0,017 Mikrosievert pro Stunde lag. Und dann hat sich ein Atomphysiker hingesetzt und hat gesagt, passt auf Jungs, wenn wir uns eine Banane angucken, eine Banane enthält relativ viel Kalium. Kalium kommt in seiner natürlichen Form auch im Isotop Kalium-40 vor. Kalium-40 strahlt. Wenn man jetzt davon ausgeht, wir messen mal eine Banane aus, stellt man relativ schnell fest, dass wenn man jede Stunde eine Banane isst, hat man in etwa dieselbe Dosis aufgenommen, als hätte man sich in Tokio aufgehalten. Die Betreiber des Physikblocks weisen darauf hin, dass der Verzehr einer Banane mit Sicherheit gesundheitsschädlich ist, allerdings nicht auf die Strahlung zurückzuführen, sondern auf die einseitige Ernährung.
Okay, der wird also auch ein bisschen sozusagen von der Panikmache runtergekommen. Das finde ich ja immer ganz schwierig, auch bei diesem ganzen Thema, dass man so schnell auf die, ja, ich will nicht sagen die falsche Seite, aber diese Gratwanderung zwischen jetzt nicht Panik machen, aber trotzdem immer das Auge offen halten und sich nicht einlullen lassen von Sicherheitsbeschreibung ist wirklich sehr schwierig. Wie macht ihr das denn eigentlich? Fühlt ihr euch hier sicher, Manu und Matthias?
Ja, also ich mich momentan schon, eben weil ich mich mit der Materie deutlich beschäftigt habe und der festen Überzeugung bin, dass bei uns die Strahlung nicht so hoch werden wird, auch wenn der Wind ungünstig steht, als dass ich jetzt hier in akuter Gefahr wäre. Was unsere Regierung angeht, ob ich mich da sicher fühlen kann, was da an Informationen rausgeht, halte ich noch für fraglich.
Eine andere Frage, in der Tat. Matthias, wie sieht es bei dir aus?
Ja, also kann ich mich eigentlich auch nur so anschließen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass die Strahlung direkt bis hierhin kommt. Allerdings die indirekten Auswirkungen der Katastrophe können natürlich schon doch auch verheerender werden. Also wenn man auch überlegt, was das eventuell für Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf die Börsen etc. haben könnte. Weil ja Japan doch auch schon eine relativ große Volkswirtschaft ist. Und so, das macht einen schon, also mir persönlich doch schon auch ein paar Sorgen, weil es ja schon in der Geschichte einige Wirtschaftskrisen oder einige große Krisen passiert.
Ich mache mir da jetzt weniger um die Finanzmärkte als auch um dieses Land einfache Sorgen, weil die hatten halt nicht nur diese AKW-Geschichte, sondern auch ein Erdbeben und ein Tsunami, wo irgendwie hunderttausende von Leuten obdachlos geworden sind. Und zum anderen ist Japan jetzt nicht so furchtbar groß. Also das Wetter in den nächsten Wochen und Monaten und weitere Strahlenemissionen oder Material, was da rauskommt, so, das kann da noch ganz schnell ganz, ganz böse werden, weil so viel Land ist das nicht, was da verstrahlt werden kann und muss, damit man da keinen Spaß mehr hat in dem Land. Also das hat schon durchaus das Potenzial, so ein Staat wie Japan deutlich, ich will jetzt nicht sagen von der Landkarte zu wischen, aber große Teile unbewohnbar zu machen. Und
ja, und das hat natürlich wirklich auch ganz schwere Folgen. Einmal natürlich in Japan, da kann man sagen, ist weit weg, aber ich meine, wir sind natürlich eine Welt. Und wenn da alles zusammenbricht und viele Menschen leiden, hat das natürlich auch dann weitere Auswirkungen, das ist ganz klar.
Düstere Aussichten, kann man sagen. Und dazu kommt noch, dass hier in Deutschland auch nicht so ganz klar ist, was mit unseren Atomkraftwerken wird. Wir werden gleich nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken. Jetzt haben wir gleich noch ein kleines Stückchen Musik, dann Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann weiter mit der letzten halben Stunde Chaos Radio. Also so gleich. Ah.
Thank you.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Und eine halbe haben wir noch hier beim Chaos Radio am letzten Donnerstag im Monat. Es geht heute um Informationsverwaltung, Beschaffung und Analyse im Zeitalter von Atomunglücken. Wir haben schon reichhaltig darüber gesprochen, wie man als Nerd helfen kann, mit dem Projekt Geiger Crowd zum Beispiel, und was die Politiker uns so erzählen und wie man da rumkommt und was man davon ernst nehmen kann und was nicht. Ihr seid auch in der letzten halben Stunde noch aufgerufen, anzurufen unter 0331 70 97 110. Und Maha und Nibbler sind hier zu Gast, und Maha ist ja ein Neusprechexperte, und wir können jetzt mal noch zum Schluss zu den ganz grundlegenden Dingen kommen, nämlich das halt, du beschäftigst dich ja auch mit einzelnen Worten, die mit dem Thema zu tun haben, und es gibt das schöne, mich an einen Müsli-Riegel erinnernden, frischen, vor Kraft strotzenden Begriff Kernkraft.
Genau, ja, genau. Also das wollten wir auch noch in unserem Neusprech-Blog, also neusprech.org, auseinandernehmen. Das Problem ist halt nur, dass wir dazu recherchieren müssen in Zeiten, wo das alles im Internet noch nicht so richtig dokumentiert ist. Und das ist immer so anstrengend. Also wenn jemand was weiß, ja, wenn jemand was weiß, bitte gebt uns die Information. Also es fällt halt auf, dass man in älteren Texten Atomenergie findet, dann Atomkraft und plötzlich Kernkraft. Und wenn man jetzt tatsächlich, der eine oder andere erinnert sich noch, da gab es diese Kampagne CO2, also gegen CO2. Und auf den Plakaten der Energiebetreiber stand dann auch immer Kernkraft und nicht Atomkraft. Also Atomkraft war schon negativ besetzt, weil man das kannte vom Aufkleber Atomkraft, nein danke. Dann wurde Kernkraft gesagt. Und eben ganz früher eben Atomenergie. Also von der Atomenergie ist man zur Atomkraft gekommen. Kraft klingt sehr positiv. Und dann Kernkraft statt Atomkraft. Aber eigentlich passt Kernkraft gar nicht. Denn bei der Kernkraft, mit der Kernkraft bezeichnet man eigentlich die Kräfte, die im Kern den Kern zusammenhalten. Und ja, was man hier gewinnt, ist ja Energie, die entsteht beim Zerfall des Kerns. Also es passt nicht so ganz von der Beschreibung. Jetzt tickt hier der Geiger zu.
Sind wir schon verstrahlt, oder?
Ja, noch nicht.
Gut, also man sieht, ein Wort ist irgendwann unangenehm geworden, wegen Atomkraft, na danke. Also wird was anderes gesagt, was noch schöner klingt. Und Kernkraft erinnert auch gar nicht mehr an Atom. Ähnlich ja, auch stimmt. Im Englischen, da wird dann von Nuclear gesprochen. Und Nuclear ist eben auch nicht Atomic oder so. Nach der Atomic Bomb kommt dann eben jetzt, die Nuclear Power.
Jetzt ist ja davon auszugehen, dass auch der Begriff Kernkraft dann sozusagen irgendwann auf diesen Aufklärungen auftaucht, wo Nein, danke noch dazu draufsteht. Vielleicht können wir jetzt gleich nochmal ein neues Wort entwickeln. Ein positives Wort für diese Energie?
Ein positives Wort, nach der Kernkraft.
Dein Tipp als Linguist?
Man sieht es schon. Man sieht im Deutschen plötzlich das Adjektiv nuklear. Das war nicht gebräuchlich in dem Zusammenhang.
Nuklearenergie?
Nuklearenergie, genau.
Eine Renaissance des Energieworts und dann mit nuklear davor.
Nuklear, genau.
So ein bisschen wissenschaftlich quasi. Und Nuklearenergie.
Ja. Ja, das ist Meilen weit entfernt vom Kern, vom Atomkern.
Ja, aber Kernkraft, das klingt so ein bisschen nach Bio. Weißt du, so Dinkelkern, ja, ja, Kernkraft, genau. Ja, super. Ja. Wir haben jetzt die ganze Zeit auch schon darüber gesprochen, was denn eigentlich zuverlässige Informationsquellen sind heutzutage. Also einerseits, um an die Daten zu kommen, was ist in Japan eigentlich wirklich los, was nicht wirklich einfach ist. Und andererseits auch, um mal rauszufinden, was in Deutschland so abgeht. Was ist denn eure Empfehlung da? Also wir haben jetzt die Hörer haben angerufen und gesagt, so Twitter hat sie überraschenderweise, also für die Hörer überraschenderweise, an manchen Stellen auch gut informiert. Und es gibt einen Blog zum Beispiel, wurde gesagt, wo man die Hintergründe gut verstehen konnte. Was zeichnet denn für euch jetzt heute in diesem Bereich eine zuverlässige Informationsquelle aus? Und wo findet man die?
Naja, also ich glaube, dass mit Twitter das gar nicht so schlecht ist. Denn bei Twitter wird eben doch, man hört immer von Journalisten, ja, aber das ist da alles, muss erst nachgeprüft werden und so.
Entschuldigung, natürlich, ich möchte nicht über einen Kamm geschoren werden.
Ja, ja, von gewissen Journalisten. Ja, aber wir erinnern uns da an dieses Gespräch mit dem Regierungssprecher. Und der Regierungssprecher den Journalisten erzählt, was Twitter ist. Und die sagen immer, ja, aber das ist doch nicht sicher. Und das geht doch nicht. Ja, aber das Interessante bei Twitter ist schon, dass die Information dann interessant wird, wenn die richtigen Leute, denen man eben folgt, von deren Meinung man was hält, das dann eben auch retweeten. Und einer kann sich immer mal irren, aber wenn dann das doch viele tun, ja, dann kann ich schon dem Ganzen vielleicht vertrauen, was da kommt.
Das ist in der Tat so die kleine Variante von dem, was ich in der Tat auch empfehlen würde, sich einfach nicht nur aus einer Quelle zu informieren, sondern aus verschiedenen Quellen und sich dann zu den Quellen auch immer angucken, wie ist die Motivation. Gerade was Blogbeiträge zu dem Thema angeht, findet man da durchaus gehaltvolle, wo man irgendwie das Gefühl hat, von Physikern oder von fachlicher Stelle informiert zu werden. Aber die sind alle auch in einer gewissen Art und Weise gefärbt. Also es gibt Physiker, die sagen, irgendwie, ich erkläre das mit der Nuklearenergie. Das ist ganz sicher und ganz und deswegen und deswegen. Und gerade bei so einem Thema, wo es eben ja unterschiedliche Meinungen darüber geht, gibt ist das halt alles immer so ein bisschen gefärbt. Also da ist wirklich die Vielfalt, sich aus mehreren Quellen zu informieren und sich zu gucken, wer hat das geschrieben, welches Interesse könnte er da haben und dann eben sich seine eigene Meinung daraus zu bilden.
Das ist natürlich richtig. Auf jeden Fall sollte man sich aus verschiedenen Quellen informieren, denn es ist einfach so, es gibt nicht die eine richtige Wahrheit. Es gibt immer viele Wahrheiten und von daher muss man eben auch tatsächlich mehrere Quellen sich anschauen. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber natürlich ist es so, dass man sicherlich auch sich Hintergrundwissen beschaffen kann. Das ist ja inzwischen auch ganz leicht. Da kann man in die Wikipedia schauen. Die wird zwar auch manchmal schlecht geredet, aber immerhin. Also das ist ein Zugang. Dann gibt es dann weitere Links. Und was da so an Links ist, kann man sich ja dann anschauen. Und dann kommt man sehr schnell schon zu tiefen Einsichten.
Ich werde ja das Gefühl nicht los, dass ihr also auch häufiger hier in der Sendung sagt, dass man selber also aktiv werden muss.
Ja, man muss immer selber aktiv werden, auch wenn man Informationen haben will. Also das ist ja eben gerade der Ansatz, man darf sich nicht einfach beschallen lassen von, es wurde ja vorhin schon gesagt, von den Massenmedien. Man muss eben sich die Informationen holen. Das kann man natürlich auch auf den Webseiten der Tagesschau und so weiter, das ist auch klar. Und ZDF, Mediathek und Arte, Dokus und sonst was. Aber man muss eben selber gucken und eben genauer hingucken und sich eben die Informationen holen. Ich glaube, das ist genau das, was man machen muss. Man muss selber aktiv werden und sich was holen und nicht einfach sich berieseln lassen.
Da würde ich jetzt aber gerne sagen, zum Schluss tatsächlich, also jetzt auf diesen Fall hier sozusagen bezogen, mal gerne wissen, wo ihr euch sozusagen hauptsächlich informiert habt. Ich würde mal einen Anfang machen. Ich habe irgendwann gefunden, eine deutsche Seite, die für mich ziemlich gut funktioniert hat. Das sind die Anti-Atom-Piraten. Die sind natürlich also politisch klar gefärbt. Die haben es aber wirklich sehr gut drauf gehabt, eine Mischung aus also sozusagen Informationen von Medien zu übernehmen. Die haben die Nachrichtenticker von Reuters im Auge gehabt und auch sozusagen so kleine Sachen von nebenher zu sagen. Und die haben immer also auch die Informationen, die unbestätigt waren, haben sich dann meistens als sozusagen wahr oder zumindest in der Richtung richtig herausgestellt. Das fand ich sehr gut. Dann fand ich sehr gut die Nachrichtenagentur Reuters hat einen Feed. Das fand ich ganz, ganz, ganz großartig, weil das erste Mal gesehen habe bei einem großen Medium. Die haben also ein Feed, wo sie ihre eigenen Meldungen raustun zu dem Thema, zu Fukushima, ein Live-Feed, der sich auch automatisch aktualisiert und die kennzeichnen ihre eigenen Meldungen. Die nehmen aber tatsächlich nach einer Prüfung auch User-Kommentare auf. Das heißt, da findet man natürlich nicht alles, aber das ist sozusagen wirklich eine sehr breite Masse und von einem Dienst, der auch sozusagen, also wo man weiß, der ist darauf angewiesen, dass jetzt nicht irgendwie den größten Scheiß produziert. Und für Hintergrundberichte habe ich immer gerne den Guardian gelesen. Die sind immer sehr gut. Da muss man natürlich Englisch können, also es gilt bei Reuters auch, aber das sind so für mich die drei Quellen eigentlich gewesen in den letzten Wochen, wo ich mich am besten informiert gefühlt habe.
Würde ich dir zustimmen. Ich würde auf jeden Fall aber noch ergänzen, Zeit Online. Zeit Online hat gerade am Anfang der Katastrophe, haben die ja nachts durchgemacht und waren der einzige deutschsprachige Ticker, natürlich dann Twitter, also Twicker kann man das vielleicht nennen. da wurde wirklich also kontinuierlich informiert und auch mit wirklich guten Links. Also das hat mich auch sehr überzeugt. Ich habe dann ja sogar getwittert, dass offenbar Zeit Online jetzt das Nachrichtenmonopol in Deutschland übernommen hat. Von der Tagesschau kam nichts mehr, es war 3:30 Uhr morgens. Ja. Da haben die da andere Dinge zu tun gehabt, ich weiß nicht was. Aber bei Zeit Online ging es halt durch. Und das hat mich schon sehr überzeugt.
Das stimmt.
Ja, Zeit Online hat jetzt auch das Weblog Netzpolitik, also die haben ab morgen so eine Testphase.
Übernommen,
ja.
Zeigt gleich zum neuen Design. Dazu aber vielleicht später mehr. Was hast du denn? Wo hast du dich denn informiert?
In der Tat auch diesen, ist immer so das Problem. Man hätte gerne halt sowas wie einen Feed, in dem man informiert wird über das, was passiert. Da war in der Tat Reuters mit am teilweise auch flottesten. Mhm. Dann guckt man halt, man sucht dann auch nach einzelnen Begriffen, also man liest dann irgendwelche Sachverhalte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mich nicht mehr an die einzelnen Seiten erinnern, aber das ging dann halt wirklich in die Tiefe, dass man sich anguckt, okay, der und der Sachverhalt, das lese ich jetzt da zwar, aber wie ist denn das wirklich? Und dann verliert man sich auf den Seiten über halt ja, die technischen Themen, den technischen Hintergrund von sowas.
Gibt es denn sowas sozusagen noch ein...
Über die Wikipedia hinaus.
Ich weiß, es ist schwierig, das sozusagen das jetzt kurz und knapp zu sagen und auch festzulegen, aber so ein Leitfaden für, wie unterscheide ich denn eigentlich eine Seite von, also eine Seite, die jetzt Informationen bietet, die ich zumindest zum Teil trauen kann, von einer, die nur Blödsinn schreibt? Also, so, was sind da eure Kriterien? Mal jetzt von Viagra-Werbung abgesehen.
Gegenverifizieren. Wenn da Dinge berichtet werden, werden die Berichte von anderer Seite, die nicht auch von dieser Quelle abgeschrieben haben, gestützt. Dann, welches Interesse besteht? Also wer betreibt diese Informationsquelle und hat der eventuell oder die ein Interesse daran, die Information gefärbt darzustellen? Und ja, ganz einfach eine Plausibilitätsprüfung und eben eine, nach dem Motiv Fragen.
Wir sind schon wieder bei selber nachdenken.
Naja, also wenn man nicht so viel selber nachdenken will, kann man auch, das ist zwar immer gefährlich, aber kann man auch immer gucken, wer verlinkt denn noch auf die Seite und so. Mhm. Das ist schon ja, sehr aufschlussreich. Und da kann man sehr schnell wissen, also da kriegt man sehr schnell eine grobe Ahnung dafür, ob das seriös ist oder nicht seriös ist.
Jetzt würde ich fast zum Schluss, das Ganze ist noch nicht, würde ich noch zu einer kleinen Anekdote kommen, die ich sehr witzig fand. In Nibbler, du hast ja erzählt, dass du während deiner Arbeit für GeigerCrowd auch mit dem Hackerspace in Tokio Kontakt hattest.
Ja, die haben, das war auch so die Zielgruppe, die ich im Hinterkopf hatte, als ich mir überlegt habe, ja, den Crowd-Teil. Japan ist ein unglaublich technologieverliebtes Land, um da mal so ein Vorurteil zu transportieren. Und es muss da einfach Leute geben, die selbst an so Geräten bauen oder mit so Geräten Spaß haben, die eben sich mit dieser Radioaktivität in der einen oder anderen Form messtechnisch auseinandersetzen. Und der Hackerspace in Japan, die haben relativ früh schon daran gearbeitet, zum einen für die Leute, die davon betroffen sind, von dem Erdbeben und ja, der Wohnungsproblematik, dass sie halt irgendwie jetzt kein Dach mehr über den Kopf haben. Die haben Solarlampen gebaut, also Lampen, die sich tagsüber über Solarenergie aufladen und dann nachts eben über LEDs Licht abgeben. Haben sie da eine nach der anderen gelötet und verteilt. Und zum anderen auch einen Geigerzähler-Bau-Workshop. Waren sie auch noch nicht die einzigen im Internet. Also es gibt eine ganze Handvoll Leute, die eben mit Mikrocontrollern selbst ja, Mess-Equipment gebaut haben. Wir haben auch im CCCB jemanden, der Dexter hat da gebastelt. Da glaube ich den Link später. Ja, also das war ein relativ spannender Kontakt, weil die halt wirklich gesagt haben, ja, wir bauen da welche und werden das auch in Tokio verteilen. Also Tokio wird wahrscheinlich mit Abstand die engste Sensordichte haben, weil da eben ja eine ganze Handvoll Nerds sitzen, die ich will jetzt nicht sagen Spaß dran haben, aber die ja,
also da Equipment selbst bauen. Tatsächlich, wo ich tatsächlich ein bisschen lächeln musste, ist als so die Prioritätenliste irgendwie. Also
sie genau, ja.
Irgendwie schickt uns, wie war das nochmal, die Top 3?
Wir arbeiten an Doppelpunkt Lampen, mobilen Handyladegeräten und Essensaufwärmungsapparaten. Also die Reihenfolge Licht, Kommunikationsinfrastruktur, Essen fand ich großartig.
First things first, kann man da nur sagen.
Ja.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was war und wie man damit klarkommen kann. Was sind denn eure Aussichten für, was wird jetzt passieren? Also würde mich ja also quasi vor allem hier in Deutschland interessieren. Also Maha, wenn man dir so zuhört, denkt man ja so, okay, also eigentlich faseln die Politiker jetzt nur und es wird sich nichts ändern, also genau gar nichts. Ich habe ja tatsächlich manchmal noch so die Hoffnung, vielleicht rocken wir ja doch irgendwie was.
Ja, ich glaube schon, dass das passieren kann, nur das wird dann eben passieren, so wie es eigentlich abzusehen ist, dass eben der... Es wird ja auch immer von dem Konsens gesprochen. Gerade der Röttgen hat jetzt von Konsens gesprochen. Konsens, also alle müssen wieder zu einem Konsens kommen über Atomkraft. Und das wird halt sehr schwierig sein. Also ich glaube, es wird tatsächlich dann nochmal richtig Auseinandersetzungen geben mit großen Demonstrationen und so weiter. Und ich hoffe, dass auf diese Weise dann genug Druck aufgebaut wird, sodass es eben nicht so weitergehen kann.
Dass wichtig ist halt zu zeigen, das Thema ist nicht tot.
Dass die Tagesordnung mal endgültig abgesetzt wird.
Ja. Ja, dass das Teil der Tagesordnung wird, dass man sich damit auseinandersetzen muss,
ja,
wie man das Problem eben löst. Ja, und das.
Aber glaubt ihr wirklich sozusagen, dass es, dass da in Deutschland Interesse dran besteht, ernsthaftes?
Ja. Seitens der Bevölkerung doch, auf jeden Fall, wenn man sich die Demo angeschaut hat.
Doch, ich glaube auch. Also ich glaube, dass, also nach Tschernobyl ist es schon fast umgekippt. Und ja, da war die Welt aber noch anders. Da gab es halt noch den Ost-West-Konflikt, den Eisernen Vorhang und was weiß ich. Und dann waren die anderen immer die Schlechten, kann bei uns nicht passieren und so. Ich denke, das ist jetzt anders. Und ich denke, es wird jetzt wirklich doch sehr viel stärker eben ein Widerspruch kommen aus der Bevölkerung und kein Konsens.
Das, je nachdem, was man davon hält, bleibt zu hoffen, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja.
So viel zur Atomkraft. Ich würde jetzt noch ein kurzes Stück Musik machen, dann reden wir noch mal.
Werbung machen.
Nee, genau, ich wollte gerade dazu kommen. Ich würde sagen, also wir schließen jetzt das Thema ab, Atomkraft, machen ein kurzes Stück Musik, machen dann Werbung und danach geht es hier mit den Dingen weiter, die sonst noch so oft passieren. Wir sind gleich wieder da.
Yo. Cheese song remains the same, sound stains cross the board, and when Bear cooks the beat, heat transfers through the cord. The force don't want to cheer, it's rat-ass concern. We got mad raps to burn, to tap pads and churn. The butter for the speakers, putting sneakers on tread. Set the funk up your head, lacing lines with the lead. Carried over the keys and the voice of the drums and the hums of bass notes. Jumps waves like race boats. We staying on the case like Matlock and Magnum. Diffusing clown crews who refuse to pay dues. The blues, jazz, and funk, bottom line, the soul. Giving birth to break beats to put the flipped on scroll. Like Count Basie, we're gonna spark up the band. Giving props to the folks that spoke with their hands. Word to Miles, putting smiles on the ears over years. O.S. Montgomery, the name remains a summary. Defining the shining of the rays on our days. Sounds that's breaking grounds when Ellington plays. The loneliest monk with the harmonious funk. A mad innovation, deep concentration. These dudes was the music, no time for vacation. Milt Jackson making the vibe speak. Coltrane taming tenors, causing heads to freak. Max Roach beating Cosette and Kids ablaze. Fats Waller on the ivory, known to step lively. Oscar Peterson, the dude. Quincy Jones, up in my headphones, it's like hand in glove. Billy Preston, Dave Bruce, and this is musical love. George Benson, with the shape of things to come. Tony Williams, Steve Gadd, getting bad on the drums. Harvey Mason, got your pace and shit, there's no sitting. Yeah, props to Captain Fingers, yeah, Lee Ritter. Freddie Hubbard, pull the trumpet out the cupboard. Bob the novelist, and Herbie the future shocker. Ron Carter on the bass, the freaky finger moonwalker. Chuck Wayne, Lewis Johnson, and Stanley Clark. The spark to start a blaze via methods and ways, with sounds that stick around for the rest of our days. Grover Washington Jr. and Hubert Laws, Dizzy blowing up the spot, donating to the cause. Now this is just to name a few who do the thing in this piece. Cheese and ready to give it up, yo.
Call the police.
It's a lot of fun. It's a lot of fun. It's a lot of fun. It's a lot of fun.
Cheese mit der Jazz Police ist auch Creative Commons Musik. Sowas gibt's auch im Chaos Radio. Bleiben uns nur noch wenige Minuten. Wir kommen jetzt zum Teil der Werbung. Als erstes muss da natürlich gesagt werden, Chaos Radio gibt es auch als Podcast, natürlich auf fritz.de, natürlich aber auch auf chaosradio.de. Da gibt es auch einen Blog, da könnt ihr nochmal kommentieren, wenn ihr irgendwie Anmerkungen noch habt zur Sendung, wenn ihr andere Dinge wollt oder genauso haben wollt oder wie auch immer, sagt es uns dort, weil wenn ihr nichts sagt, dürft ihr euch auch nicht beschweren. So einfach ist das nämlich. Außerdem gibt es noch Veranstaltungshinweise.
Genau, also genau. Jetzt am Freitag um 18 Uhr in Bielefeld, ja wirklich in Bielefeld,
oh, come on.
Hat es nicht geben, finden die Verleihung der Big Brother Awards statt. In der, wie heißt das da? Also Spinnerei, na ist auch egal. Also in diesem, wo das immer stattfindet, um 18 Uhr. Und da sind natürlich alle willkommen, vor allen Dingen, wer aus der Nähe von Bielefeld ist oder auch weiter anreisen will.
In der Ravensberger Spinnerei.
Ja, in der Ravensberger Spinnerei, gut. Also, lag ich gar nicht so schlecht bei Spinnerei.
Weiß man eigentlich schon so, irgendwie hat man schon so Gerüchte gehört, wer hier irgendwie erfolgreicher Kandidat möglicherweise
ist? Ja, es ist wohl auch diesmal, man darf ja nichts verraten, aber es ist wohl auch diesmal ein Preisträger, ein Vertreter eines großen Konzerns wird kommen.
Oh!
Wahrscheinlich hatten die sich nicht richtig informiert. Das dürfte also spannend werden.
Alright.
Und wir werden auch ein bisschen über Neusprech sprechen dort.
Wirst du auch da sein?
Ich werde auch da sein.
Ah, sehr schön.
Ja, direkt von hier nach Bielefeld. Ich weiß nicht, ob ich das finden werde.
Ja, hoffentlich kommst du wieder zurück.
Ja, aus dem Paralleluniversum. Da gibt es, glaube ich, ein Wurmloch.
Ah, na, dann ist also sehr gut.
Auch einer von ihnen.
Ja. Im Sommer gibt es auch noch was.
Genau, Chaos Communication Camp 2011. In Finofort bei Berlin. Das ist so ein alter Flugplatz. Ist total kuschelig da. 5 Tage mit den Hackern auf dem Feld. Gibt Internet, habe ich gehört. Da ist die Faser schon klar gemacht worden.
Ab Tag 1 oder?
Bestimmt.
Okay.
Wenn es losgeht, geht wieder durch den Wald.
Irgendwie sowas, ja. Und also wird auf jeden Fall hübsch werden. Vom 10. bis zum 14. August.
Und was passiert da? Also außer, dass da gezeltet und gewählt wird?
Da wird gezeltet, gewählt, ausgetauscht und es gibt Vorträge. Wenn man sich die angucken möchte, kann man sich natürlich auch gestreamt angucken, aber hinkommen ist immer schicker. Ich meine, wann kann man schon mal irgendwie mit einer 4-stelligen Anzahl von Hackern auf einem ehemaligen sowjetischen Flugplatz zelten mit Gigabit-Internet am Nordbock.
Und es ist wohl so, dass es da kein Platzproblem gibt.
Nee,
Platzproblem.
Es ist kein Platzproblem, im Gegensatz zum Kongress im Winter. Ja. Also von daher sollte man davon Gebrauch machen. Außerdem ist es einfach schön unter freiem Himmel bei lauschiger Nacht mit absolut außergewöhnlicher Beleuchtung. Es wird
auch wieder echt hübsch werden von
der Beleuchtung. Es wird da wirklich ganz tolle Beleuchtung geben, da einfach dann abzuhängen und zu diskutieren und Party zu machen. Also es ist einfach mal ganz, ganz toll. Also wer das verpasst, ist selber schuld. Also.
Und das alles im kleinen Maßstab gibt es ja, wie ich immer wieder von euch höre, jeden Donnerstag kann man im Club vorbeikommen. Von wann bis wann ist das nochmal? Der offene Donnerstag?
Von 17 Uhr bis Mitternacht, glaube ich.
Genau, aber bitte da das Zelt zu Hause lassen.
Naja, da steht schon so viel rum in dem Club. Also.
Aber kennenlernen kann man euch da. So, dann also viel Spaß mit dem Chaos Computer Club im Podcast, wenn ihr gerne mögt, demnächst dann. Hier geht's gleich weiter mit Flo Heiler im Night Flight. Wir verabschieden uns. Nibbler, Maha, vielen Dank fürs Vorbeikommen.
Tschüss.
Ja. Und ihr kennt den Abschluss. Jetzt gibt's eigentlich nur noch eins zu sagen. You know how all those bad boy rappers claim, how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling bling, unless it's a glitter animation. I've seen more websites than any lousy-ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart. I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack. If you feel the same way, let me see you delicious this track. Spent more time online than Tim Berners-Lee. When I go to a club, it's mostly a surf club, you see. I've cow-paid more money than you've got pictures on Flickr. They call me the Uber YouTuber, MySpace clicker. I love amateur homepages and dirt style design. The interweb's a ghetto full of gustatory crime. Cross your fingers, make your hand look like a W and holla website. Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.
Photos ending, cupping it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Rub it down, bounce around. Wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it, this sound. Feel the bass drop, hear the beat pop. What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes oohs, oohs, happy face balloons. Unfadable pokey tunes. Dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds, I'm over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Rave invasion, it's a D-thang. Moin, kang, kong, jump, ping. 1, 2, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's an index finger party.
Website. Even your users holla website. Everybody come on holla website. Come on, come on, a holla website.
So you spread to a new paper. Forget I'm in your extended network. Biatch.
X-Force 5000. Blah.